Wer redet, ist nicht tot.
Ich rede mal wieder mit Andreas Bog. Das heißt, es geht ums Bier. Herzlich willkommen zu den Bierflaschen.
Einen schönen guten Abend.
Wir haben reichlich Einsendungen bekommen.
Ja, ich bin begeistert. Unsere Hörer haben offensichtlich Geschmack.
Haben sie?
Ja.
Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich gucke auf ein Bier und denke, Bier.
Also zumindest eine der Brauereien kenne ich, die Braumanufaktur aus Templin, Forsthaus Templin. Das sind diese hier. Da haben wir ein Hell und ein Dunkel und eine Potsdamer Stange bekommen. Dann lauter Brauereien, die ich nicht kenne. Nee, das stimmt gar nicht. Vom Karmeliter Kloster habe ich schon mal gehört. Karmeliter Kloster haben wir hier ein Klostergold-Exportbier.
Ach so, ich muss übrigens zu meiner Schande gestehen, dass ich auf einem Blatt Papier so offline notiert habe, wer was geschickt hat. Und dieses Blatt ist nicht mehr da. Das heißt, alle, die was geschickt haben und gerade ihr Bier wiedererkennen, vielen Dank und nichts für ungut. Beim nächsten Mal machen wir das mit den Credits, mache ich das irgendwie besser. Falls ihr nochmal Lust habt, was zu schicken. So. Entschuldige, ich wollte nicht ins...
Genau. Dann, die hier kenne ich aber wirklich nicht. Elzacher Löwenbräu aus der Brauerei Elzach.
Ist Löwenbräu, das hört man ja häufiger, ne? Löwenbräu, ist das eine bestimmte Brauart oder ist das einfach nur Symbole des Königs?
So ein Name, weil irgendwie der Löwe war ja ein Wappentier und deswegen tauchte das öfter mal in Brauereinamen auf. Dann 5 Flaschen aus der Brauerei Waldhaus.
5?
4? 1, 2, 3, 4. Nee, die 5 ist hier, die habe ich schon rübergestellt. Okay. Weil ich habe schon mal versucht, grob zu sortieren. Und insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Flaschen Bier, die wir zu verkosten haben.
Und fahr ich mit dem Taxi nach Hause nachher, glaube ich.
Interessanterweise auch sehr, sehr viele verschiedene Sorten. Also ihr habt uns offensichtlich zugehört. Es gibt mehr als nur Pils. Wir haben auch tatsächlich Pils bekommen, allerdings wenig, in Anführungszeichen, normales Pils, sondern ein Kräusenpils, also ein naturtrübes Pils. Noch ein naturtrübes.
Ist Kräusen jetzt der Name oder ist Kräusen ein Umstand?
Kräusen ist ein Umstand. Also eigentlich ist Kräusen ein Bier, das noch am Gern ist. Es kräuselt sich obendrauf. Und ist also mit dem Kellerbier oder Zwickelbier verwandt. Insofern ist, dass man einfach zum noch gärenden Bier geht und sich eine Kanne abzapft. So in den Keller runter, um mit dem Zwickel das noch kräusende Bier zu zapfen.
Der Zwickel ist der Zapfhahn.
Der Zwickel ist der Zapfhahn, der Probenhahn.
Der Probenhahn? Hat jedes Fass einen Probenhahn oder wie?
Natürlich, man muss doch als Brauer nachgucken, wie es dem Bier geht.
Ich kenne das nur von den Winzern, die machen das ja dann von oben, obwohl nee, das gibt es auch mit Hahn mittlerweile. Also ich kenne das halt, dass die so einen komischen Becher ins Fass reintunken mit so einem langen Stiel dran, aber kannst du bei Bier schlecht machen, weil da ja auch so Zeugs rumschwimmt.
Ja, und es ist unter Druck und so und empfindlich.
Echt unter Druck?
Teilweise schon, klar. Irgendwie muss ja der Blubber ins Bier kommen.
Und das geht per Unterdruck. Jetzt muss ich mal gerade
nicht Unterdruck, Unterdruck.
Ach, Unterdruck. Ja. Ja, okay, ja, jetzt verstehe ich wieder. Okay, also ich dachte Unterdruck, krass.
Ja, Bier mit
die
Unterdruck.
Machen mit Vakuumbier oder so.
Also nee, tatsächlich gibt es einen Prozessschritt, da wird mit Unterdruck gearbeitet. Und zwar, wenn man kochen will. Beim Kochen des Bieres braucht man ja einen Haufen Energie, also wenn die Würze gekocht wird, bevor sie Bier ist. Und da kann man mit Unterdruck arbeiten, um die Verdampfungstemperatur etwas herunterzusetzen und mit weniger Energie auszukommen.
Aber muss man nicht wieder Energie aufwenden, um den Unterdruck zu erzeugen?
Nicht so viel, wie man braucht, um es zum Kochen zu bringen.
Okay.
Genau. Dann haben wir mehrere helle Biere. Bereits erwähnt das Karmeliter Kloster Gold und von der Braumanufaktur ein helles und eine Potsdamer Stange. Die Potsdamer Stange ist also eine Potsdamer Spezialität und heißt deswegen Potsdamer Stange, weil sie in dünnen, langen Gläsern getrunken wurde. Ist ein bisschen ähnlich wie ein Kölschglas, nur ein Tick größer. Zwei dunkle Biere, das Waldhaus und auch eins von der Braumanufaktur. Dann von Waldhaus weiter ein IPA, ein India Pale Ale, das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt. Ein IPA von einer deutschen Brauerei, da gibt es noch nicht allzu viele, da freue ich mich schon sehr drauf.
Das Problem ist, dass wir, bis wir uns bis dahin vorgearbeitet haben, so Hacke sind, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was wir da trinken, oder?
Na, wir machen das professionell. Wir machen die alle auf und dann trinken wir nur einen Schluck und dann stellen wir die Flasche in die Ecke und saufen sie nach der Sendung aus.
Gute Idee. Ne? Für die Profis. Ne?
Ein Doppelbock, auch von Waldhaus. Und dann gibt es von der Elzacher Löwenbräu nochmal ein Weißbier, ein Hefeweizen.
Alle Biere in warm, wie es sich gehört.
Genau. Zimmer temperiert, damit wir auch was schmecken davon.
Genau. Da ist jetzt wieder der Moment, wo ich sagen muss, ne, es gibt nichts Wichtigeres, als zu lernen, warmes Bier zu genießen. Warmes Bier und warmen Weißwein muss man genießen lernen. Mhm. Dann ist man auch auf jeder Party irgendwie vor allem gefeit. Halt, wenn, ne, nachts um drei
Bier. Ja, es gibt halt bestimmte Biere, die, sagen wir mal, bei 3 Grad noch trinkbar sind, aber bei Zimmertemperatur dann schon nicht mehr. Also da unterscheiden sich auch die guten von den schlechten Bieren.
Ach so, weil, ja, so wie ich eben erzählte, als wir noch nicht gesendet haben, Beck's Eis, was ich mal getrunken habe. Das ist warm, nicht genießbar. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, was da drin ist. Was ist denn da überhaupt drin? Pfefferminz oder so?
Keine Ahnung. Es gibt ja interessanterweise einen Hopfen, der so ein bisschen mentholig, pfefferminzig schmeckt. Polaris heißt der. Eine deutsche Züchtung. Mhm. Habe ich aber noch kein Bier mitgetrunken.
Wie kriegen die den Geschmack da rein? Kreuzen die dann mit Minze? Oder
Nö, einfach rummutieren lassen und so Züchtung, Auswahl.
Mhm. Also probieren, wonach es schmeckt und wenn es so schmeckt, wie man es haben will,
genau,
den weiter vermehren.
Genau, genau. Okay. So macht man das.
Wie lässt man rummutieren?
Mit einem Rummutator.
Das Problem ist, dass ich dir das gerade abkaufe und ich glaube, du verarschst mich.
Nein,
nee, ich meine, also du kannst ja, also wie lässt man denn jetzt irgendwie so einen Hopfen mutieren? Also machst du irgendwie Atomstrahlen drauf?
Tatsächlich gibt es da Verfahren, bestimmte Chemikalien drauf zu schütten, um die Mutationsraten zu erhöhen beim Kreuzen. Mhm. Das macht man. Ist aber interessanterweise, was hinterher rauskommt, alles völlig natürlich. Ja? Also wenn man sich hinsetzt und direkt an der DNA rumschraubt, dann ist es böse genmodifiziert. Ja. Aber wenn man durch Bestrahlung, durch Chemikalien die Pflanzen zum Mutieren bringt und dann weiterkreuzt, ist es alles völlig natürlich, was hinterher rauskommt.
Ja, die Gentechnik-Gegner argumentieren eben damit, dass das ja dann nicht so ein intensiver Eingriff wäre. Und dass wenn man es natürlich macht, die Natur ja noch die Wahl hat, es, wie sagt man denn, es gedeihen zu lassen und nicht. Mhm, genau. Ich glaube auch nicht, dass das, also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man einfach so an der DNA rummanipuliert, die Natur sich hinterher auch überlegt, lasse ich das gedeihen oder nicht, oder? Ich weiß es gar nicht.
Eigentlich schon.
Womit jetzt einigermaßen geklärt wäre, dass wir Gentechnik-Befürworter sind.
Also zumindest Essen mit Genen drin.
Ja, genau, Essen mit Genen oder Chemie, auch ganz schlimm. Chemie und Essen... Du musst mal was trinken, Andreas.
Ich brauche ganz, ganz dringend was für meinen Hals.
Ja, dann, nicht? Womit fangen wir an? Kräusenpilz, naturbelassen. Hm. Es klingt nicht gesund.
Nee.
Wirklich nicht.
Ein Unglück.
Das ist echt das Problem, ne? Wenn du ein warmes Bier aufmachst, dass es gerne mal sehr stark schäumt.
Das kann passieren, das darf eigentlich nicht passieren, es sollte nicht passieren, aber es passiert hin und wieder doch. Das Phänomen in Fachkreisen als Gushing bekannt. Mhm. Und so richtig endgültig geklärt, wo es herkommt, ist nicht.
Gushing mit U.
Genau, so englisch. Okay. Und das passiert auch Profis, wie wir hier sehen. Dann.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Immer diese unangenehmen Pausen, wenn man...
Also geruchlich hatte ich gerade so ein bisschen meine Schwierigkeiten.
Das ist relativ wenig, was man da riecht, ne? So.
Also es hat ganz leicht so ein dieses Erbspüree.
Erbspüree? Erbspüree. Erbspüree. Ich weiß ja nicht. Ich merke schon, mir geht das beim Bier so, wie es anderen Leuten bei mir mit Wein geht.
Aber geschmacklich ganz hervor, muss ich sagen.
Ja. Hat, ein bisschen in den Hopfen, ne? Mhm. Also das Bittere.
Also es fängt erstmal. Wir machen das jetzt mal ordentlich, ne?
Ja, natürlich, bitte.
So, also prickelt schön auf der Zunge. Das heißt, eine schöne Rezenz.
Eine schöne Rezenz.
Genau. Hat auch so ein schönes Mundgefühl. Also man hat was auf der Zunge. Ist nicht
ja,
so,
als würde
man Wasser trinken. Recht süß ist es. So ein
ja,
süß-malzig.
Aber das wird halt, das Süße wird halt ein bisschen konterkariert so von diesem
bitteren. Genau. Der Hopfen balanciert das aus. Also das, je mehr süß, desto mehr Hopfen und umgekehrt.
Produziert man auch so? Also dass du gehst so, wenn du brauchst, sagst du, ich mach's jetzt sehr süß und muss darum mehr Hopfen reinwerfen?
Das macht man genauso, ja.
Okay.
Da gibt's dann Faustregeln, was sehr hopfig ist, was weniger hopfig ist. Mhm. Also zwei Biere, die tatsächlich dieselbe Hopfenmengen enthalten, da kann das eine sehr bitter schmecken und das andere sehr ausgewogen, einfach dadurch, wie viel Restzucker drin ist.
Wie macht man das nochmal mit dem Restzucker? Ich vergesse es, das Tragische ist, dass ich jedes Mal vergesse, worüber wir schon geredet haben, fällt mir gerade auf.
Das Schöne ist, ich kann es dann jedes Mal neu erzählen.
Ja, für mich ist sowieso jedes Mal neu. Ich weiß auch nicht mehr, was ein obergäriges Bier ist, habe ich auch wieder vergessen.
Das
ist irgendwie, weil die Hefe oben schwimmt.
Genau, weil die Temperatur höher ist.
Weil die Temperatur höher ist.
Ja, ist nicht zu einer Temperatur. Und bei untergärig liegt sie voll auf dem Boden, weil es so kalt ist.
Aber was macht es im Bier für einen Unterschied? Weil es sind doch beides helle, oder nicht?
Nee, ob es hell oder dunkel ist, hat damit gar nichts zu tun. Weil hell oder dunkel hat mit dem Malz zu tun.
Dann kenne ich nur helle Biere, die entweder obergärig oder untergärig sind, beziehungsweise habe ich mir noch nie bei einem dunklen Bier Gedanken darüber gemacht, ob es untergärig oder obergärig. Eigentlich mache ich mir da immer nur, ich war vor 3 Wochen eine Woche in Köln und habe mich mit Kölsch volllaufen lassen und das ist ja obergärig.
Ja.
Und dann saß ich nämlich da und sagte zu den Kumpels, mit denen ich da saß, ich habe mir übrigens erklären lassen, was obergärig bedeutet, aber ich habe es vergessen. Woraufhin der Köbis sagte, kriegen wir noch eins. Sehr schön. Brauhaus Pütz in Köln übrigens, kann ich nur empfehlen.
Okay. Brauhaus Pütz.
Ja, gut. Zurück zum Bier.
Zurück zum Bier. Waren wir mit Kosten schon fertig? Genau, du wolltest wissen, wie das mit der Restsüße funktioniert.
Ja.
Zwei Möglichkeiten. Also ich glaube, hier ist ein bisschen Karamellmalz dran.
Mhm.
Da wird also beim Melzen schon dafür gesorgt, dass ein bisschen Zucker entsteht und der Zucker karamellisiert. Und der kommt dann einfach 1:1 wieder hinten raus. Oder man kann beim Maischen über die Temperatur dafür sorgen, dass unvergärbarer Zucker entsteht, weil die Stärke von der Amylase zu Zucker zerlegt wird. Und da gibt es zwei von, die Beta-Amylase und die Alpha-Amylase. Die Beta-Amylase macht vergärbaren Zucker, da wird Alkohol draus bei 62 Grad und die Alpha-Amylase bei 72 Grad unvergärbaren Zucker.
Mhm.
Das heißt, wenn man eine halbe Stunde bei 62 Grad und eine halbe Stunde bei 72 hat, dann wird es weniger süß am Ende, als wenn man nur 20 Minuten bei 62 und 40 Minuten bei 72 macht. Also ich finde es auch erstaunlich, dass, also obwohl es sehr bitter ist, kommt in der Nase von dem Hopfen
extrem
wenig rüber.
Extrem wenig, ja.
Es riecht fast gar nicht.
Ja, wenn du die Nase ganz reinstopfst, dann geht's ein, dann kommt was. Dann hat es so ein bisschen was Seifiges sogar.
Ja, aber doch ein sehr trinkbares Bier, finde ich.
Ja. Sehr schön.
Elzacher Löwenbräu Kräusenpilz Naturbelassen war das. Mit Tettnanger und Hallertauer Naturhopfen.
Kein Hopfenextrakt. Au in der Hallertau. Kein Hopfenextrakt.
Kein Hopfenextrakt, sondern Hopfendolden.
Hopfen was?
Dolden.
Dolden. Ach ja,
Gras, das sind die. Kein Haschisch.
Gras, kein Haschisch, genau. Hat schon mal jemand Grasbier gebraut?
Geht das? Es gibt tatsächlich aus der Schweiz ein Hanfbier. Ja, es geht, nein, es turnt nicht.
Warum turnt es nicht?
Weil
da kein Turnhanf drin ist.
Erstens nimmt man keinen Turnhanf, aber zweitens, weil das THC fettlöslich ist und beim Hopfenkochen, also wenn man statt des Hopfens da Hanf reingibt, ja noch kein Alkohol drin ist und sich das THC nicht im Bier lösen würde.
Ah, okay.
Man kriegt ja nur den Geschmack raus.
Ja, nee, dann lohnt das ja nicht.
Dann also könnte lecker schmecken, ne?
Gib mal die Flasche.
Diesmal machst du Fotodokumentation?
Na, ich muss das, vor allen Dingen fotografiere ich das, damit ich hinterher weiß, was wir getrunken haben.
Ach so, ja.
Weißt du? Ich versuche natürlich, mal gucken, vielleicht mache ich das auch mit Bildern im Blog, aber ich bin da immer, warte mal, ich muss mal hier eine gute Stelle, wo man einen geilen Hintergrund beim Fotografieren.
Der geile Hintergrund sind übrigens ungefähr 100 Flaschen, die ich mal rausbringen müsste.
Ja, aber sieht halt geil aus. Sieht ja wirklich geil aus. Du musst die coolen Flaschen nach vorne stellen.
Genau, ich nenne es einfach eine Sammlung, dann ist es nicht mehr Müll.
Dann musst du es aber irgendwie sortieren.
Ja, scheiße. Dann schmeißt es lieber weg.
Genau, Sammlung.
So, wir bleiben mal in der Pilzkategorie und haben jetzt hier noch zwei weitere aus dem Hause Waldhaus. Das heißt, endlich, also es steht nicht Pilz drauf, aber ich vermute, dass es ein Pilz ist. Weil so Bier ohne sonstigen Zusatz ist ja Pilz in Deutschland. Mhm.
Woran würdest du sonst erkennen, dass es ein Pilz ist?
Ein Pilz ist...
Also wenn es nicht draufsteht, was gibt es noch für Merkmale?
Ein Pilz ist sehr hell, hat eine sehr helle gelbe Farbe. Also man schmeckt so ein bisschen das helle Malz durch, das hat man eben auch, und ausbalanciert mit dem Hopfen. Mhm. Untergäriges Bier, das heißt, du hast diese fruchtigen Aromen nicht, die du zum Beispiel in einem Kölsch drin hast, was ein obergäriges Bier ist. Das sind so die wichtigsten Parameter. 5% Alkohol, eher spritzig karbonisiert, nicht ganz so spritzig wie in Hefe, aber schon.
Spritzig karbonisiert, du meinst ja. Kohlensäure?
Genau, ja. Genau.
Moment, wie machst du eigentlich die Kohlensäure da rein? Das ist ja jetzt nicht das so, wie kommt denn die Kohlensäure rein?
Ja, da gibt es zwei Wege. Der eine ist, das war das mit der Druckgärung, mit Unterdruck im Fass. Nicht Unterdruck, sondern Unterdruck.
Unterdruck. Unterdruck drunter. So.
Also im Prinzip macht man oben ein Spundventil drauf, das heißt ein Ventil, wo man einen Druck einstellen kann, ab dem abgelassen wird. Mhm. Die Hefe erzeugt ja CO2. Dann muss man einfach bloß seine 1,2 Bar einstellen, lange genug warten. Dann hat man Blubber im Bier. Dann muss man es bloß noch, ohne dass der Blubber rausgeht, in die Flasche kriegen. Jetzt nimmt man einen Gegendruckabfüller.
Ein Gegendruckabfüller, was macht der?
Du nimmst die Flasche und dann kommt da so ein Rohr rein. Dann wird erstmal mit CO2 vorgespannt. Das heißt, die 1,2 Bar, die das Fass hat, die tust du da schon mal rein. Mhm. Weil wenn du dann den Hahn aufdrehst, läuft das Bier einfach rein und es schäumt nicht aus, weil das CO2 in Lösung bleibt und nicht ausgast.
Ah, okay. Das heißt, Schaum ist ausgasendes CO2.
Zumindest das, die Löcher im Schaum drin, die Wand des Schaumes, sind Eiweißverbindungen.
Aha.
So, guck mal, das schäumt zum Beispiel nicht über.
Das habe ich letztes Mal auch gedacht und dann hat es nach 10 Sekunden doch Kabumm gemacht.
Genau, Waldhaus ohne Filter, naturtrüb. Also auch ein naturtrübes Pilz.
Wenn es nicht naturtrüb ist, ist es einfach filtriert worden.
Genau. Okay. Wobei ich das nicht besonders naturtrüb finde. Also vielleicht hat sich das auch einfach abgestanden. Es gibt noch einen Bodensatz. Aber ich finde es...
Es ist trüb, aber also ist halt...
Also das ist...
Leicht trüb.
Ja, man kann mit viel Mühe erkennen, dass es nicht glanzfein ist. Glanzfein ist der Fachbegriff.
Glanzfein sehr ist schön. Der Fachbegriff. Schöner Schaum, sehr schöner, dicker Schaum.
Oh ja. Das haben wir beim letzten gar nicht bewertet. Das hat einen sehr, sehr feinporigen, auch sehr stabilen Schaum.
Kann man das beeinflussen?
Den Schaum?
Ja.
Ja. Schaum ist allerdings eine schwierige Angelegenheit.
Das ist eine einzige Zitatenschleuder, diese Sendung. Schaum ist eine schwierige Angelegenheit.
Über eine sogenannte Eiweißrast. Also wir hatten das ja schon von verschiedenen Temperaturen beim Bier machen. Mhm. Für die Enzyme, und da gibt es auch eine Temperatur, wo Eiweiße abgebaut werden. Und wenn es zu doll schäumt, muss man ein bisschen Eiweißrast machen. Wenn es zu wenig schäumt, muss man andersrum. Also wie lange das Getreide vor sich hin keimt, bevor es gedarrt wird. Also beim Mälzen, wie lange man den Keim werden lässt, hat einen Einfluss darauf, wie viele und welche Eiweiße hinterher im Bier landen.
Himmel.
Und davon kann man aber wieder welche abbauen durch die Eiweißrast. Und wenn man das richtig beeinflusst, dann bekommt man einen schönen Schaum. Und also bei einigen Bieren außerhalb des Einflussbereiches des Reinheitsgebots ist es durchaus üblich, andere Getreide ranzugeben. Also zum Beispiel Hafer ist bei Stouts sehr beliebt, 5% Hafer. Mhm. Und dann gibt es so diesen typischen Guinness-Schaum, der wirklich sehr, sehr feinporig und cremig ist. Mhm. Der kommt halt daher.
Ach, das ist Haferschaum sozusagen. Mhm.
Na gut, aber wir hatten hier so ein Bier. Mhm.
Irgendwas Zitrusfruchtiges ist da so. Interessant finde ich, dass ich auch da wieder was Seifiges rieche. Hat Bier grundsätzlich einen etwas seifigen Geruch?
Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es hatte das davor auch.
Ja.
War aber auch ein Pilz.
War auch ein Pilz. Vielleicht hat Pilz einen etwas seifigen Geruch. Also das ist jetzt nicht unangenehm seifig, sondern einfach nur so seifig halt. Wie so eine so Biershampoo.
Finde ich nicht ganz so ausgewogen wie das eben. Also
ja, es ist süßer. Also es,
süßer?
Ich finde das wesentlich weniger bitter.
Nee, es ist sowohl weniger süß als auch weniger bitter. Das ist, es macht,
oder so, ja.
Es macht ganz leicht einen wässrigeren Eindruck als das davor. Mhm. Also das davor war so richtig so ein Klopper.
Ja. Wobei, was ich hier, das hat einen vergleichsweise langen Nachgeschmack. Also der erst, ich weiß nicht, wie man das nennt, also ne, das, was man zuerst schmeckt, ist nicht so intensiv, dass man glauben würde, dass danach der Nachgeschmack so lang ist. Das ist schon ganz interessant.
Genau. Man redet von am Gaumen und im Abgang.
Am Gaumen und im Abgang, genau. Mhm. Sollte ich eigentlich wissen, machen die Weintrinker ja auch.
Genau.
Ja, aber das weiß ich schon von Wein. Am Gaumen ist es relativ mau sogar. Also wahrscheinlich wäre es sogar, wenn man es schön gekühlt. Das wäre, glaube ich, eins, das man schön gekühlt trinken wollen würde.
Das ist eher so ein Erfrischungsgetränk, ne?
Genau. Ein Abgang hat es auch, also eigentlich keinen wirklichen Abgang, sondern es hat wirklich so einen Nachhall. Mhm. Das finde ich ganz nett. Aber lange nicht spektakulär genug. Also es ist halt ein Bier.
Ja, so, ja. Es leidet unter seinem Genre.
Ja. Das ist halt das, was man sich an der Tanke holt, wenn man abends noch ein Bier will.
So. Ja, wobei ich das, glaube ich, deutlich eher als so ein Barsteiner oder ein Becks.
Ja, das stimmt. Mhm. Na gut, Becks ist, glaube ich, ist da jetzt nicht vergleichbar. Becks ist ja sehr herb eigentlich, oder?
Nee, so besonders herb ist
jetzt es. Jetzt im Vergleich dazu, meine ich. Also, na klar, Veltins ist herber, aber im Vergleich dazu ist es...
Das ist tatsächlich gar nicht so herb, das ist richtig. Foto machen.
Nichts kaputt machen. Mach's nicht kaputt.
Ich gebe mir Mühe.
So, Landhaus ohne Filter. Premium-Bier aus dem Südschwarzwald. Das hatten wir schon mal, oder? Premium, bedeutet das eigentlich irgendwas oder ist das nur Gelaber?
Nee, Premium ist Gelaber. Premium bedeutet... Also bei dem habe ich jetzt noch keine Fernsehwerbung gesehen. Alle anderen Biere, wo Premium draufsteht, machen einfach Fernsehwerbung.
Okay.
Das ist der Premium-Umstand.
Verstehe.
Also auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite liefern sie sich dann auch einen Preiskampf, wer also gerade den fettesten Discount an die großen Ketten liefern kann. Ja. So, wenn da so ein Bier verkauft wird, wo Premium draufsteht und der Kasten für 6,49 rausgeht, dann fragt man sich, wo denn das Premium herkommen soll.
Kennst du eigentlich Premium-Bier?
Gibt's das als
Marke? Es gibt, ja, Premium. Es gibt eine Marke Premium. Die haben angefangen mit Cola, Premium Cola.
Doch,
davon habe ich gehört, ja. Den ich weiß gar nicht, ist der Erfinder oder Antreiber dieser Idee, Uwe Lübbermann, den habe ich mal interviewt. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Die haben halt ein ganz witziges Vertriebskonzept. Also die gehen halt nicht hin und sagen, so, wir sind ein Unternehmen, das auf Gewinnmaximierung arbeitet und auf normales kapitalistisches Wachstum arbeitet, sondern die sagen halt, okay, wir sind ein Unternehmen, das der Zweck des Unternehmens ist, Cola zur Verfügung zu stellen, wo man Cola haben will. Also das ist so ein ganz, ganz witziges Ding. Also da sind halt, also die Idee, also die machen keine Werbung, die haben keinen richtigen Vertrieb, sondern die Konsumenten sind auch gleichzeitig der Vertrieb. Das heißt, wenn du irgendwo mal eine Flasche Premium-Cola herkriegst oder eine Flasche Premium-Bier und du denkst, wow, wo kann ich das kaufen? Guckst du bei denen auf der Webseite nach und wenn dann in deiner Nähe kein Laden ist, sagst du denen, hier, ich würde gerne hier Läden akquirieren, dann schicken die dir einen Kasten. Dann gehst du damit zu den Händlern und verkaufst denen das. Und wenn die das listen, kriegst du pro Flasche, ich glaube, 5 Cent oder so. Das heißt, du hast so einen Win-Win-Effekt. Aha. Dein Lieblingsgetränk ist lokal erhältlich und du bist auch noch in geringem Maße so weit am Umsatz beteiligt, dass wahrscheinlich die Menge an Cola, die du, wenn du jetzt nicht jeden Tag mehrere Liter trinkst, sich daraus finanzieren lässt.
Das ist gar nicht doof.
Und die machen halt zum Beispiel so Sachen wie keine Großhandelsrabatte. Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die haben sogar Mindermengenrabatt. Also wenn du ein kleiner Händler bist, zahlst du im Zweifelsfall weniger, als wenn du ein großer Händler bist. Und so. Also das ist ein völlig aberwitziges Konzept.
Das ist cool.
Die wachsen halt stetig. Mhm. Also recht langsam ist natürlich das Grauen eines jeden Betriebswirtes, diese Unternehmung. Also eines jeden klassischen Betriebswirtes, weil das kann ja gar nicht gehen. So ganz witzig waren dann auch so die Kommentare dann. Also kannst du noch so Leute, die so sehr gefangen sind in dieser normalkapitalistischen Denke, die dann die ganze Zeit nur kommentieren, so, das kann ja gar nicht gehen. Das geht ja gar nicht. So, und dann guckst du halt, das geht aber seit 7 Jahren oder so. Das ist schon ganz interessant. Halt doch, ne? Es verdient sich halt keiner dumm und dusselig dran, ne? Sondern es ist alles
so.
Das
muss man ja auch nicht.
Nö.
So, jetzt trinken wir noch ein Waldhaus ohne Filter, ja. Aber diesmal steht extra herb drauf.
Ja, das riecht man auch.
Dem davor stand ohne Filter naturtrüb und das ist jetzt ohne Filter extra herb.
Was hat jetzt so ein etwas so ein, auch wenig trüb, ne?
Ja, genau. Also,
aber man riecht wieder den Hopfen, wie beim ersten, beim, nicht?
Mhm. Ja, ich glaube, bei dem riecht man tatsächlich den Hopfen.
Sogar sehr stark. Kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass es nur im Vergleich zu dem sehr milden war, aber ich finde den sehr intensiv in der Nase. Diese Aufstoßerei immer beim Bier.
Oh, ja, ja. Now we're talking.
Oh, das ist aber mal gelungen.
Das finde ich gut, das schmeckt mir. Ui,
ja.
Also wenn ihr Waldhaus ohne Filter kaufen geht,
nehmt das Grüne, das Grüne. Genau.
Das Grüne, extra herb, das schmeckt nach was.
Mhm. Aber sehr angenehm. Mhm.
Also man muss ja ein Bier auch nicht unbedingt filtrieren, um es klar zu kriegen. Man kann einfach lange genug warten, dass die Schwebstoffe sich absetzen, das dann vorsichtig abziehen. Mhm. Beziehungsweise was früher üblich war und bei britischen Bieren immer noch gemacht wird, ist Klärung mit Hausenblase.
Hausenblase.
Hausenblase, das ist die Schwimmblase eines Fisches.
Und wie klärt die Bier?
Die ist sehr kollagenhaltig. Mhm. Und das sind also so lange Fasern, die hängen sich dann an die Schwebstoffe dran und bleiben kleben. Und dann bildet es unten so ein Teppich.
Aber wie viel Schwimmblasen von wie viel Fischen muss man denn da? Also
ich weiß es auch nicht.
Die sind doch jetzt nicht, also das ist jetzt nicht, die sind ja jetzt nicht so mehrere. Also so ein Fisch hat, der ist ja klein, da können ja so viel Schwimmblasen.
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt, wie viel und was überhaupt die Hause für ein Fisch ist.
Ach so, das ist zwingend von Hausen. Also ich dachte, Hausenblase wäre irgendwie, weil Herr Hausen die Schwimmblase des Fisches entdeckt hat, darum würde man es Hausenblase nennen. Aber die Hause.
Aber.
Und das geht auch nur mit Hausenblasen.
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich geht es auch mit anderen kollagenhaltigen Substanzen. Ja. Austern.
Austern. Das ist ein Austerbier.
Genau, gibt's wirklich, sind wirklich Austern drin. Habe ich mich noch nicht rangetraut.
Austern sind halt immer so ein bisschen so. Das ist halt so Schlabberzeug irgendwie.
Ja, ja.
Auch vergleichsweise geschmacksneutrales Schlabberzeug. Also. Was ist denn, riechst du dieses Blumenwiesig? Hat so ein bisschen so.
Also ich muss
sagen, ich würde diesen Geruch würde ich gerne als Weichspüler haben. Ich möchte gerne, dass meine Wäsche so riecht. Also nicht mit, also ohne den Bier, also diesen Hintergrund, diesen.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin auf das IPA gespannt. Da haben wir nachher noch eins von Waldhaus. Mhm. Wenn das so weitergeht mit dem Hopfen.
Wirklich toll. Also echt toll. Also unaufdringlich bemerkenswert. Los, lasst uns Adjektive erfinden.
Für die Adjektivierung des deutschen Substantives. Ein Foto.
Diesen Stuhl wegrücken hier, damit der Hintergrund fescher wird. Hoffentlich sieht niemand die Cola-Flaschen. Warte mal, nicht irgendwie so davor halten. Das sieht ja unprofessionell aus, warte mal. So Cola-Flaschen abdecken? Moment. Ach. So geht das. So. Ups.
Weiter im Text.
Ja, wir haben ja noch, ne? Das ist eine etwas seltsame Menge.
Bisschen haben wir noch vor uns. Wir bleiben bei den hellen Bieren. Guck mal, das schäumt schon wieder. Das betreibt Gasching. Wir haben jetzt das Karmelitenkloster Gold Exportbier.
Ein Export war nochmal, du musst mir das immer wieder erklären.
Export, also was genau ein Export ist, das hängt davon ab, in welcher Gegend man sich befindet. Mhm. Das war immer so das Bier für den Export, wie der Name schon sagt. Mhm. Und deswegen in der Regel ist ein bisschen stärker eingebraut, aber heutzutage sagt das nicht mehr viel, außer dass ein Pilz in der Regel ein bisschen stärker gehopft ist als ein Export. Also es gibt das Dortmunder Export als Sortenbezeichnung. Auch wenn in Dortmund, es gibt jetzt wieder eine kleine Brauerei, die Export macht, aber Dortmund war mal eine der größten Brauereistädte Deutschlands. Das ist ausgestorben.
Wie kommt das? Warum ist das alles ausgestorben? Also ich meine, wenn ich mich im Bekanntenkreis umhöre, wie viele Hobbybrauer es gibt mittlerweile, das hätte doch alles gar nicht aussterben dürfen, denke ich immer.
Ja, also, ich glaube, die Hobbybrauer sind auch ein Phänomen der wegsterbenden Vielfalt. Also die Leute würden nicht auf die Idee kommen, selber Bier zu brauen, wenn es nicht die Sortenvielfalt nicht mehr gäbe, wenn es die Biere von früher nicht mehr gäbe. Mhm. Wenn es bloß noch, wenn man halt bloß noch 6,49 Premium-Pils an der Tanke kaufen kann. Ja.
Toller Geruch. Mhm. Das, toll, ne? Also wirklich toll.
Was ganz anderes.
Ich assoziiere die ganze Zeit einen Waldboden.
Waldboden?
So einfach so vom...
Also ich finde, das ist ein bisschen getreidig.
Ja.
So frisches Getreide.
Mhm.
Ganz leicht karamellig.
Überhaupt nicht bitter.
Nee. Das ist ja auch ein bayerisches Helles, die mögen das nicht so bitter.
Der Bayer mag das nicht so.
Beziehungsweise eigentlich hat das nichts mit mögen zu tun, sondern mit können. Die hatten früher halt nicht das geeignete Wasser, um stark gehopfte Biere zu machen. Deswegen sind also traditionelle bayerische Biere eigentlich eher Dunkelbiere.
Was muss denn da besonders sein am Wasser?
Die Restalkalität darf nicht allzu hoch sein. Das Verhältnis von Carbonathärte zu Nicht-Carbonathärte.
Mhm.
Oder auch anders ausgedrückt in Worten, die man leichter verstehen kann, das Verhältnis von Kalk zu Gips im Bier.
Ah, Gips. Ich überlege gerade, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kalk und Gips? Was ist denn dann der Unterschied?
Ich glaube, Gips ist, glaube ich, Calciumsulfat und Kalk ist Calciumcarbonat. Mhm. Deswegen hast du Sulfathärte und Carbonathärte.
Verstehe.
Und die hat nämlich einen Einfluss auf...
Ich habe mir Gedanken darum gemacht, dass Kalk was anderes ist als Gips.
Ja, ist aber.
Ja, ich habe auch noch nie Kalk in eine Wand gespachtelt. Aber das heißt ja auch nichts.
Ja, man kann Wände auch kalken. Ne? Das ist,
Stimmt.
Ja.
Kalken und dann eine Einweihungsparty machen. Die ganzen halb Besoffenen, die sich dann gegen die Wand lehnen. So, ja, lehn dich.
Also spielt heutzutage natürlich keine Rolle mehr, weil die meisten Brauereien ihr Wasser aufbereiten.
Mhm.
Durch Ionenaustauscher, durch Aufsalzen, durch ähnliche Geschichten. Ich finde das geruchlich sehr, sehr viel angenehmer als die Waldhausbiere. Ich glaube, die Waldhausbiere, da war irgendwas, was mich störte und ich kriege es einfach nicht auf den Punkt gebracht. Muss wahrscheinlich mal.
Vielleicht ist das, was ich seifig nenne.
Das kann gut sein, das ist, was du seifig nennst.
Also ist sowas.
Es ist leider irgendwie. Es war in so einer geringen Menge, dass ich es nicht wirklich definieren kann. Also ich weiß, dass ich es kenne, weil wir haben diesen Verkostungsabend gemacht mit 24 verschiedenen Fehlgeschmäckern, die in Bier auftreten können.
24 verschiedene? Wie habt ihr die Fehlgeschmäcker zustande gekriegt?
Das gibt's als fertiges Kit.
Ach!
Ja.
Das ist ja geil.
Kriegt man so ein kleines Kästchen, da muss man jeweils einen Liter Bier mit einem von diesen Ampullen mischen.
Das ist aber auch irgendwie total eklig, oder? So, hier, kaufen Sie schlechtes Bier im Set.
Ja, cool. Ist halt nicht alles schlecht. Also manche Sachen sind ja auch lecker, ne? Da gibt's also Bitter dabei und dann die typischen Weißbieraromen und so, das kommt auch drin vor. Mhm. Aber so irgendwie, die schimmelige Kellerwand war schon ganz schön schlimm. Oder die Babykotze oder...
Ah.
Oder,
ist das teuer, so ein Set, oder kann man das mal verschenken? Irgendwie?
Ich glaube so $150, $180.
Ah, doch schon, okay.
Das ist auch ist auch eher ein Gruppenspaß. Also man kann, es ist halt ein Liter pro Geschmack, der da rauskommt. Und die allermeisten sind so, dass man nicht mehr als ein Schnapsglas davon trinken will.
Okay.
Also es ist eher so, wenn man mal mit 20 Leuten sich einen schönen Abend machen will.
Und am besten Spuckeimer dazustellen, damit es gar nicht schlucken muss.
Ja, genau. So, man braucht 2 bis 3 Stunden. Aha. Man kann sich die Datenblätter runterladen mit der Erklärung. So, Mercaptan war auch besonders eklig. Aber das hat das halt gar nicht. Wenn man hier dran riecht, riecht man irgendwie
das
Getreide, süßlich, süßlich-getreidig riecht es.
Und sehr frisch.
Ja, ja.
Sehr frisch. Und das haben die Waldhausbiere nicht gehabt bisher. Und das ist auch das, also dieses, das, was ich seifig nenne bei den Waldhaus, das ist halt nicht so frisch. Also, ja, seifig halt. Na, mal gucken, wir haben noch ein bisschen Waldhaus vor uns. Ihr Foto.
Foto. Das ist Karmelitenkloster Gold. Kann man bedenkenlos empfehlen. Die haben bestimmt auch Dunkelbiere und Bockbiere und die werde ich bei Gelegenheit dann mal ausprobieren. Oh, ist das lecker. Zum Nachgeschmack, man hat halt dieses...
Das ist echt gut. Karmeliten. Ich hole eine Altersweitsichtigkeit. Aus Straubing. Weiß man eigentlich, wie viele Brauereien es da gibt in Bayern? Weiß man überhaupt, wie viele Brauereien es bundesweit gibt? Müssen so Typen wie du dich eigentlich sich anmelden? Ja,
ne? Ja, selbstverständlich bin ich angemeldet und es gibt auch Zahlen.
Aber dürftest du brauen, ohne dich anzumelden?
Nein. So, es gibt die Ausnahmeregelung für Hobbybrauer, aber auch da musst du dich anmelden. Mhm. Und ansonsten musst du natürlich regelmäßig Biersteuererklärung machen. Also, naja, gut.
Biersteuererklärung?
Ja. Einmal monatlich mache ich meine Biersteuererklärung.
Und was machst du dann? Schreibst du dann so, liebes Finanzamt, ich habe 100 Liter Bier gebraut?
Ja, der Zoll ist zuständig, der aber Zoll. Ungefähr das.
Und dann schicken die eine Rechnung und da steht dann auf, dafür musst du zahlen.
Genau. Okay. Ich habe meine Jahressteuererklärung fürs letzte Jahr, ist sehr putzig, die beläuft sich auf 70 Cent.
Aus Bier?
Mhm. 70 Cent Biersteuer.
Wie viel Steuern sind da drauf pro Liter oder ist es eher auf ein Hektoliter zu rechnen?
Man rechnet das eher auf ein Hektoliter und pro Grad Plato.
Ach, ich erinnere mich, das hatten wir beim letzten Mal auch. Das weiß ich, aber
wieder vergessen. Die Zuckermenge, die da drin steht. Guck mal, auf dem Bier hier steht es drauf. Da steht 5% Alkohol und drunter steht P12. Das sind also 12 Grad Plato. Und das, also die 5% Alkohol sind halt 12 Grad Plato. Das sind 12 Gewichtsprozent feste Bestandteile, die in der Würze drin sind, also bevor man die Hefe reingeschmissen hat. Und der Steuersatz, der reguläre Steuersatz sind 70 Cent pro Grad Plato und Hektoliter. Mhm. Und der ermäßigte Steuersatz, der für kleinere Brauereien gilt, also auch für mich, sind 45 Cent pro Grad Plato und Hektoliter. Das heißt, wenn man mal mit 12 rechnet, 12 mal 7 sind 94, wa?
Was, 12 mal 7, 4, ja, 94, nee.
84.
Entschuldigen Sie, wir haben getrunken.
Das sind also 8,40 Euro für 100 Liter. Also
für 100 Liter?
100 Liter, Hektoliter. 8,40 Euro.
Ach, ja.
Also 8,4 Cent pro Liter, also 4,2 Cent. Also diese Flasche Bier, die hier vor uns steht, da sind 4,2 Cent Biersteuer drin. Sein ist eine kleine Brauerei, sind es nur 2.
Das klingt so, als würde das nicht wirklich Einnahmen für den Staat generieren. Also es klingt so, als würde das Personal, das damit betraut ist, diese Einnahmen auch zu überwachen, mehr kosten, als da an Einnahmen kommt.
Also bei mir kann ich definitiv sagen, dass allein das Porto für die Briefe, die ich bekommen habe, das, was ich da eingezahlt habe, übersteigt. Ja. Und da sind die Leute, die Briefe aufmachen und der Besuch des Zolls, um sich anzugucken, dass alles rechtens ist. Sehr freundliche Menschen übrigens, die auch großes Verständnis dafür haben, dass es eigentlich völlig unsinnig ist, was sie hier tun, aber trotzdem von Amts wegen es tun müssen. Teurer. Ne? Aber trotzdem werden natürlich Millionen Hektoliter gebraut.
Ja.
Und irgendwie 1 Million mal 10 Euro sind halt schon 10 Millionen. Dafür kann man schon mal irgendwie 20 Beamte bundesweit beschäftigen.
Oder so. Ja, stimmt. Wobei die sich dann wahrscheinlich auch noch um Branntwein kümmern und sowas. Ne? Schnaps brennen, das wäre ja mein...
Schnaps brennen, also eigentlich würde ich auch gerne Schnaps brennen, aber das ist, da braucht man eine Verschlussbrennerei.
Eine Verschlussbrennerei?
Eine Verschlussbrennerei. Da muss ein Teil der Brennerei eingeschlossen sein. Da kommt dann also der Zoll vorbei und hängt sein großes Schloss davor. Ich habe das mal gesehen. Beim Eschenbräu hier in Berlin kann man sich das angucken. Der hat so ein Ding. Also eine super schicke Destille, so Kupfer. Mhm. Die Hälfte davon ist in Plexiglas eingebaut. Eine Plexiglas-Tür, da hängen so zwei so große Vorhängeschlösser, also wirklich so 25 Zentimeter große Trumps mit einem großen Adler drauf, wo Deutsches Reich drunter steht. Ist nicht gelogen.
Aber was nutzt das dann? Also warum muss dann die halbe Destille eingesperrt sein? Also
weil die Menge und der Alkoholgehalt gemessen werden. Das heißt, wenn er entnehmen will, da sind unten Tanks drin, er brennt in Tanks, da sind so ein Dutzend Tanks unten drin. Wenn er entnehmen will, kommt also jemand vorbei vom Zoll und macht das mit ihm zusammen. Dann wird die Menge gemessen und dann wird der Alkoholgehalt gemessen, damit auch die Steuerungsgrundlage stimmt. Jawohl.
Das ist ja mal richtig aufwendig. Ich dachte, die würden dann einfach Ding anschmeißen, hinten kommt Schnaps raus, auf Flasche ziehen und dem Zoll sagen, so viel war's.
Ja, in Süddeutschland ist es noch so, da gibt's Abfindungsbrennereien.
Ja.
Das sind also Leute, die eigentlich schon immer brennen und wo es auch schwierig gewesen wäre. Also die haben, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Systemwechsel überlebt in ihrer Brennerei. Einfach denen gesagt haben, irgendwie, Jung, du kannst uns das hier wegnehmen, weil dann hast du nichts mehr zu saufen.
Genau.
Und
im Zweifelsfall musst du erstmal an meinem Bruder mit der Mistgabel vorbei.
Genau. Also da in Süddeutschland gibt es das noch. Wenn man so ein Brennrecht hat, darf man das weiter benutzen und weiter vererben. Mhm. Und da ist es dann so, dass man halt irgendwie in sein Büchlein reinschreibt, hat mal wieder 200 Liter Schnaps gemacht und dann kommt einmal im Jahr der Zöllner vorbei und kriegt eine Flasche zugesteckt und dann hat das seine Ordnung.
Dann waren es auch nur 100.
Nein.
Das ist ja blöd. Also du musst, das ist eher echt doof. Ich dachte, das wäre ein bisschen unkomplizierter.
Du darfst eine Brennblase mit einem halben Liter Brennraum besitzen und aus einem halben Liter Maische kommen 2 Schnapsgläser raus.
Das lohnt ja nicht.
Das lohnt sich nicht. In Neuseeland haben sie es übrigens komplett abgeschafft. In Neuseeland haben sie gesagt, na okay, für privaten Bedarf darfst du brennen und wenn du es in Umlauf bringst, musst du halt Steuern zahlen.
Ja.
So wie das vernünftig ist.
Ja.
Man darf ja auch Kaffee in beliebigen Mengen zum privaten Verbrauch rösten, obwohl Kaffeesteuer drauf ist, was genauso eine
Verbrauchsteuer ist. Und zwar nicht wenig, habe ich mal gehört. Ich glaube, das war was pro Pfund ein Euro oder sowas, ne? Das war richtig viel Kaffeesteuer. Also so viel, dass ich mich gefragt habe, wie können die einen Pfund Kaffee überhaupt für 2,99 verkaufen, wenn da so viel Steuern drauf sind?
Ja.
Also es war wirklich bemerkenswert.
Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Ich habe mal einen tollen Film gesehen über eine dieser billigen Großhandelsketten. Ich glaube, die mit den Socken im Kaufhaus.
Hä? Was? Und, Socken, Kaufhaus?
Chibo.
Socken im Kaufhaus. Okay.
Ja. Die, die kriegt eine Lieferung. Da ist echt so ein Überseekontainer voller Schüttgut. Und dann wird das da im Hof erstmal durch ein Sieb durchgeschüttet, wo dann so die rostigen Nägel und die Mäuse liegen bleiben. Und dann weißt du auch, warum der Kaffee 3 Euro kostet, obwohl 1 Euro Steuer drauf ist.
Ja. Ach.
Ja. Also wenn man fragt, warum das denn mit dem Schnapsbrennen verboten ist, bekommt man ja immer die Erklärung, naja, es ist wegen der Gesundheit, wegen dem Methanol. Ja. Man sagen muss, man brennt den Schnaps aus dem, was man unten an Maische reinkippt. Das ist also ein Bier oder ein Wein. Und wenn da so viel Methanol drinne wäre, dass es blind macht, dann würde man auch vom Bier trinken blind werden.
Das heißt, es kann nicht mehr Methanol da drin sein, als im Ausgangsprodukt ist.
Genau. Und ob du jetzt irgendwie deine 4 Flaschen Wein säufst oder ob du irgendwie deine 6 Gläser Weinbrand säufst, ist dieselbe Menge Methanol.
War das Methanol, wovon man blind wird? War das nicht was anderes?
Das war das Methanol.
Okay.
Und vor allem
aber warum werden dann Leute davon blind?
Also in der Regel sind das Stories, die aus Kriegszeiten stammen oder die aus Prohibitionszeiten stammen.
Ja,
aus
der Russe. Weil der Russe und der Pole, die haben sich alle blind gesoffen. Das ist so das, was so bei mir ankam.
Und zwar, also Methanol ist im Prinzip auch Schnaps, wird aber aus Zellulose gemacht. Also der Zucker erzeugt Ethanol und Zellulose erzeugt Methanol. Und der Methanol entsteht also genau aus den Stielen und den Kernen, die in der Maische drin sind.
Mhm.
Allerdings ist es durchaus üblich gewesen, aus Holz auch Alkohol zu machen. Das ist dann Methanol für verschiedenste Zwecke. Also zum Beispiel, um damit Auto zu fahren oder um in Museen Ausstellungsstücke zu konservieren.
Wie macht man aus Holz Alkohol?
Na, genauso. So, man maischt das ein, tut Hefe dazu und dann wird Methanol draus.
Hm.
Also kleinraspeln, Wasser, Hefe aufwerfen, kriegt man Methanol raus.
Praktisch.
Ja. Und wenn kriminelle Gestalten dann halt anfangen, den Methanol, man schmeckt das ja nicht, schmeckt ja wie Alkohol, den Methanol als Alkohol zu verkaufen, dann werden Leute blind oder verschneiden oder so.
Aber warum machen die das? Ist es so viel billiger? Also da war doch jetzt letztes oder vorletztes Jahr, gab es auch irgendwie so einen Fall aus der Türkei oder Griechenland, wo so, eine, wo so Jugendliche auf Klassenfahrt waren und sich vergiftet irgendeinem Wodka oder was war es?
Das ist billig, klar, weil irgendwie brauchst du halt Sägespäne als Ausgangsmaterial und für ein Bier brauchst du Malz oder...
Und für Wodka mindestens Kartoffeln, die könnte man halt auch essen. Ja.
Genau, genau. Also die Sägespäne sind echt schon noch billiger. Gibt auch die Geschichte von einer Putzfrau im Naturkundemuseum in Berlin, die irgendwie von den Exponaten jeweils so einen Schluck getrunken hat und dann irgendwann blind geworden ist.
Auch schön.
Ja.
So, aber wir haben jetzt auch williger, mir fällt mir gerade ein, habe ich mit Christopher Lauer eine Sendung gemacht und da haben wir uns gefragt, woher kommen eigentlich die ganzen Pferde, die gerade in Lasagne verarbeitet werden und sowas. Weil das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, du hast das mitgekriegt, oder? Das Pferdefleischskandal, in Aldi-Lasagne und Rewe-Lasagne Pferdefleisch drin. Und ich habe mich halt gefragt, das sind halt echt signifikante Mengen, die diese Discounter umsetzen. Das heißt, da muss ja auch signifikante Menge Pferd irgendwo gewesen sein. Damit man das überhaupt messen kann. Dann kriege ich so ein paar Kommentare halt, also offensichtlich gibt es so viele Pferde weltweit, insbesondere in Osteuropa, wo die ganz normalen Nutztiere waren und Pferdefuhrwerke und sowas hatten. Das ist jetzt verboten. Das sind wohl mehrere Millionen Pferde allein in Bulgarien irgendwie geschlachtet worden oder sowas.
Weil sie keine Pferdefuhrwerke,
fahren durften. Ja.
Ach, okay.
Und was ich echt bemerkenswert fand, und ich habe immer noch nicht verstanden, warum das jetzt wiederum so ist, Pferdefleisch ist billiger als Rindfleisch. Ich meine...
Das war früher mal anders.
Das ist
qualitativ hochwertigeres Fleisch.
Ja, ja, sicher. Also früher bist du einmal im Monat zum Pferdemetzger gegangen und einmal in der Woche zum normalen Metzger.
Ja.
Das ist schon faszinierend. Also wegen billiger kam ich da jetzt drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass Pferdefleisch heutzutage billiger ist als Rindfleisch. Dass überhaupt irgendwas billiger ist als Rindfleisch. Also.
Na gut, Schweinefleisch.
Schweinefleisch.
und Huhn ist billiger als Schwein.
Ja.
So, wir haben jetzt aber hier ein Bier im Glas.
Das im Übrigen extrem gut riecht auch wieder.
Braumanufaktur Forsthaus Templin. Ein Ausflug wert, weil es in der Nähe von Potsdam am See im Wald. Das Essen soll auch sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen.
Können wir mal hinfahren. Machen wir mal einen Betriebsausflug.
Das ist ein guter Plan. Oh, das riecht gut.
Das riecht toll. Also sehr frisch. Sehr... Also man riecht, dass Hopfen drin ist, aber es riecht nicht nach Hopfen. Das ist auch toll.
Ist auch so ein bisschen süßlich im Geruch. Ich glaube, da ist ein Hauch grüner Apfel drin.
Grüner Apfel.
Und das hat auch nicht diesen, was du seifig nanntest, von dem Wald.
Nee, hat es auch nicht, genau. Aber grünen Apfel. Ich würde gern Steinobst sagen, aber...
Ach, die Jungs machen gutes Bier.
Toll.
Ja.
Echt toll. Aber ich schaff's immer noch nicht, da müssen wir noch ein paar mehr Sendungen machen. Ich schaff's immer noch nicht, einen Geschmack zu definieren. Also bei Wein gelingt mir das, dass ich sage, Pfirsich oder sowas. Aber bei Bier schaffe ich es noch nicht.
Müssen wir noch üben. Es hat auch ein bisschen dieses Getreidige.
Ja. Also. Ja, nicht nur ein bisschen, ne?
Also ich finde. Recht extrem, du hast recht, ja. Das Spannende ist irgendwie, wir haben ja diese Geschmäcker, die haben ja immer so einen Hauptgeschmack, so eine Indikatorsubstanz. Das, was irgendwie maximal drin ist. Und in diesem Kit gab es halt auch getreidig als Geschmack. Und es roch einfach nach Fensterreiniger.
Oh.
Ja.
Ja.
Also die Pilotsubstanz für getreidig ist Fensterreiniger.
Ja. Schade. Ja. Das ist echt, also, wenn das so weitergeht, wir haben gerade mal die Hälfte und es ist schon ein hervorragendes Bier.
Toll. Ja, also wenn wir auf irgendwie Schaum und Farbe dieses Bieres nicht weiter eingehen, dann liegt das daran, dass sich diese Biere da eigentlich alle relativ ähnlich sind. Ja. Ist alles ein relativ feinporiger Schaum von mittlerer Haltbarkeit. Ja. Der so ein bisschen am Glas hängt. Helles Bier. Wo ich jetzt bei dem nicht sagen würde, ob das jetzt klarer ist als das Ungefilterte von Waldhaus.
Stimmt.
Wahrscheinlich ist es auch ungefiltert und bloß lang genug sedimentiert.
Oder sie schreiben einfach nicht drauf, dass es ungefiltert ist.
Unfiltriert. Nee, es steht drauf.
Unfiltriert.
Ja.
Genau. Foto bitte.
Mach mal ein Foto. Ganz schön süß ist das im Vergleich zu den anderen.
Toll. Ich trinke ja gerne süße Biere.
Bist du ein Süßbier-Fan?
Süßbiertrinker. Süßbiertrinker, Warmduscher, Süßbiertrinker. Ich schaff's noch nicht mal, dieses Ding so festzuhalten, dass es kein verwackeltes Foto macht. So. Ding. Flasche. Ah, Flasche.
So. Dann kommt jetzt als nächstes, weil wir sind ja noch bei den hellen Bieren, die Potsdamer Stange. Mhm. Auch aus dem Hause Braumanufaktur.
Bisher das Überzeugendste, finde ich.
Das ist ein sehr gutes Bier. Also ich fand das Karmeliter auch gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Außerdem steht drauf, Geld allein macht nicht glücklich, trinkt Bier. Sehr schön. Mhm. Und nicht dieser Stuss, Bier bewusst genießen. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder was ist, wo die Brauindustrie vom Gesundheitsministerium Geld für bekommen hat, dass sie das da draufdrucken, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine Kampagne des Verbandes. Ich bin ja auch Mitglied im Verband.
Wie heißt der Verband?
Ich bin Mitglied des Brauereiverbandes Berlin-Brandenburg, die wiederum zur Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände gehören. Ui. Und die Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände wiederum ist Mitglied im Deutschen Brauerbund.
Mhm. Bist du da Mitglied geworden, um doof rumzutrollen oder weil man keine andere Wahl hat, als da Mitglied zu werden? So wie dieser IHK-Zwang, wenn du...
Es ist kein Zwang, ich bin da freiwillig Mitglied geworden. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil der Brauereiverband Berlin-Brandenburg der Eigentümer der Marke Berliner Weiße ist.
Ah.
Ja. Und nun hätte ich auch Bier brauen können, ohne da Mitglied zu sein, einfach indem ich in Berlin Berliner Weiße mache. Dann darf ich das nämlich. Aber ich fand es durchaus angemessen, wenn sozusagen das ein Verein ist, der die Tradition immerhin dadurch hochhält, dass er den Markennamen hat, da Mitglied zu werden. Und es hat sich auch gelohnt. Ich habe da diverse Kontakte und bestimmte Sachen echt viel preiswerter bekommen. Also interessanterweise hilft man sich unter kleinen Brauern gegen die Großen dann doch.
Ach, sind die Großen da auch organisiert oder?
Die Großen sind tatsächlich Mitglied im Brauerbund. Jetzt irgendwie gab es neulich eine Änderung, dass die großen Konzerne direkt Mitglied im Deutschen Brauerbund geworden sind, wo sonst nur die Brauereiverbände Mitglied sind.
So. Potsdamer Stange.
Potsdamer Stange. Mindestens haltbar bis 12.01.2013.
Eieiei, wir werden sterben.
Wir werden alle sterben.
Ist halt lange her, dass wir die letzte Sendung gemacht haben. Das ist wie die anderen hier so. 29.12.2012, das Grüne, was gerade so lecker war.
Ja.
Tja.
Also tatsächlich hält sich unfiltriertes Bier auch nicht so lange wie filtriertes. Also einer der Gründe, Bier zu filtrieren, ist nicht nur, dass es klarer aussieht, sondern auch, dass es sich länger hält. Und da man ja sein 6,49 Bier in der Tanke irgendwie gerne auch trinken will, nachdem es 3 Monate lang im Schaufenster in der Sonne gestanden hat, muss man da also alles rauskriegen, was Mikroorganismus ist oder von einem Mikroorganismus verarbeitet werden könnte. Mhm. Deswegen wird filtriert. Und dann bleibt nur Flüssigkeit, ein bisschen Flüssigkeit gelöst übrig. Und ein unfiltriertes Bier, da riskiert man halt immer, dass da trotzdem noch irgendwelche Bakterien drin sind. Mhm. Also sauber kann man halt nicht arbeiten, dass keine drin sind. Deswegen werden die auch schneller schlecht. Finde ich geruchlich jetzt erstmal ähnlich zu dem davor.
Bisschen zitroniger. Also zitrusfruchtiger. Das Mundgefühl ist ein bisschen schöner, ne? Ein bisschen mehr.
Man hat ein bisschen mehr auf der Zunge zum drauf rumkauen. Es ist würziger, würde ich sagen.
Ja. Also wenn du mit würziger das meinst, was ich als... nee, herber ist auch falsch. Das ist nicht so süß. Also ist halt, wie nennt man genau, das? Wie würde ich das denn? Also nicht so süß, also nicht so gefällig, sagen wir mal so. Ein bisschen kantiger.
Mhm.
Oder ja, ist das, was du mit würzig meinst?
Vermutlich, ja. So ein bisschen... Ich würde jetzt erdig sagen, wenn nicht erdig schon besetzt wäre, mit, dass es nach Erde schmeckt.
Ja, so wie der Unterschied zwischen einem gekochten Schinken und einem geräucherten Schinken zum Beispiel. Also einfach ein bisschen, also gekochter Schinken ist ja meistens sehr gefällig und geräucherter nicht so.
Mhm,
also erdig, ja, ja.
Also wie gesagt, es schmeckt nicht erdig, weil erdig ist Erde. Aber erdig hatten wir auch dabei bei den Geschmäckern. Es schmeckt halt nach Erde. Das würdest du irgendwie so ein Stückchen Waldboden nehmen und drauf rumkauen.
Habe ich schon gemacht. Ich habe mir Dreck in den Mund gestopft, weil ich wissen wollte, wie das schmeckt. Weil das hast du oft bei Rotwein.
Mhm.
Dann dachte ich, okay, dann muss ich das jetzt wohl mal in den Mund stecken.
Mhm.
War dann draußen bei meinen Eltern, die wohnen am Wald, also Kilometer entfernt, da bin ich mal kurz rangefahren, ausgestiegen und so, hier sieht gut aus. Das ist ja total ekelhaft, weil du kriegst diesen Geschmack halt einen halben Tag nicht mehr aus dem Mund. Aber hey.
Ja.
Das ist wieder eine Geschichte zu erzählen halt.
Das Lustige ist, nachdem wir durch waren mit den 24 verschiedenen Geschmäckern, hatten wir offensichtlich so viel davon konsumiert, dass es dann anfing, aus unseren eigenen Poren rauszuschwitzen. Also wir haben dann andere Biere getrunken und diese Geschmäcker wieder entdeckt, obwohl die da gar nicht drin waren.
Da wäre jetzt mal interessant, was das ist, ne? Also wahrscheinlich das Gehirn, also irgendein Mechanismus im Gehirn, der das auslöst, oder?
Das kann natürlich sein, dass man anfängt, Assoziationen aufzubauen mit bestimmten Geschmäckern. Wir haben,
weil man schwitzt das nicht aus. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also, das kann na, ich meine, das hast du... Ach, doch. Wenn du Knoblauch isst, dann schmeckt... Dann hast du so einen Knoblauchgeschmack im Mund. Ja, und auch noch 4 Stunden später.
Ja,
das nicht, weil der Knoblauch zwischen den Zähnen hängt, sondern weil es irgendwie im Blut drin schwimmt, in die Schleimhaut wieder ausgeschieden wird.
Ja.
Und ich denke, mit einigen Geschmäckern, da war es einfach genauso. Und da war halt echt fieses Zeug dabei, dieses Mercaptan. Das ist irgendwie, also wenn du einen Stausee nimmst und dann kippst du davon irgendwie so ein Schnapsglas rein und rührst um, dann schmeckst du das halt noch.
Wonach schmeckt das?
Oh, jetzt müsste ich meine Unterlagen holen, wonach Mercaptan geschmeckt hat.
Also eher Ohrenschmalz oder...
Also eher Richtung Kacke.
Ah, okay, boah. Boah, nee.
Warte, nee, Moment. Mercaptan ist... Jetzt sollten wir eigentlich kurz Pause machen, dann gehe ich googeln, damit ich keinen Unsinn erzähle. Aber ich glaube, Mercaptan ist der Geschmack, den du bei korkigem Wein hast.
Wie hieß das nochmal, das Zeug, was den Kork macht? Siehst du, wusste ich vor ein paar Tagen noch.
Mhm.
Amylase, nee.
Nee.
Amylase war was von dir. Jetzt reden wir uns im Kopf und sagen, wollen wir Pause machen und nachgucken?
Nee, das ist unfair, das sollen die Hörer machen.
Genau, die sollen, guckt mal nach, sagt uns mal, wie es richtig heißt.
Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Alle anfallenden Arbeiten abschieben.
Oh, ich brauche jetzt mal ein Bier, was nicht so süß ist.
Ich bekomme von Bier gerne Kopfschmerzen. Und zwar schon während ich das trinke.
Mhm.
Woher kommt das?
Das weiß ich nicht. Also der Kater am nächsten Tag ist, wie bei allen Gärungsprozessen, die Fuselöle.
Mhm.
Also längerkettige Alkohole.
Und wo sind kürzerkettige Alkohole drin? Also wovon bekäme man keinen Kater?
Man bekommt von untergärigem Bier weniger Kater als von obergärigem Bier.
Ja klar, 10 Kölsch.
10 Kölsch machen richtig Schädel.
Ja.
Und irgendwie 2 Moors machen nicht so einen Schädel.
2 was?
2 Maß Bier.
8 Moors. Ja. Ja.
Mhm.
Das ist ja halt immer das Schöne bei den Bayern, mit den Bayern dann, dass die dann immer, wenn sie nach Köln kommen, rumtönen. Und nach 10 Kölsch sind die halt völlig im Arsch. Was ich immer sehr schön finde. Also ich bin da genauso im Arsch, aber ich wusste es vorher.
Ja. Gibt es eigentlich noch richtige Kürbisse?
Das ist eine gute Frage. Also was wäre ein richtiger Kürbis? Also der Kürbis ist halt der Kellner im Brauhaus.
Ja, aber da gehört doch schon so ein bestimmter Stil dazu.
Ja, das Problem ist halt immer, du weißt halt immer nicht, ist der jetzt so, weil er so ist, oder ist der so für die Touristen?
Okay.
Die das gerne haben wollen. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber die sind halt immer noch relativ ruppig.
Mhm.
Also aber auf so eine extrem freundliche Art, Kölner halt.
Mhm.
Aber ob das so, ich weiß nicht, ob deren Selbstverständnis, es gibt halt hauptberufliche Kürbisse, die gibt es schon auch in den großen Brauhäusern. Aber dass du da irgendwie so einen dicken 1,90 Typen, der mit dem Kranz rumläuft, hast, das ist selten geworden.
Also. Okay. Weil, also früher war das so, habe ich mir erklären lassen, dass die Kürbisse von der Kneipe ein Fass Bier gekauft haben, also sozusagen auf eigene Rechnung
ein
Fass verkauft haben, ja. Das ist der einfachste Weg, die am Schummeln zu hindern.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Und also glaube ich aber nicht. Eigentlich ist das viel zu romantisch, als dass es das noch geben könnte.
Und was wohl auch dazu gehörte, dass wenn du irgendwie mit 10 Leuten am Tisch sitzt und Bier bestellst, dass er 11 bringt und eins selber trinkt.
Ja, klar. Ja, ja.
Machen wir das noch?
Hast du heute auch noch, dass die mittrinken. Also dass er ungefragt ein Elftes bringt und mittrinkt, das habe ich noch nicht miterlebt. Aber ich habe auch noch nicht mit so vielen Leuten da gesessen im Brauhaus. Aber dass sie mittrinken, wenn du sagst, weiß ich nicht, wenn dann ist irgendwie noch ein Cabernet bestellt, das ist da so ein Kräuterschnaps. Und einer, der mit war, wollte halt keinen und er hat trotzdem, ne, also wenn man noch mal 4 Cabernets und wir haben da nur 3 getrunken, meinte, der will keinen, willst du den? Ja, danke. Zack. Nimmt sich den Schnaps hinter, macht einen Deckel, man strich auf den Deckel, dann war dann der Schnaps weg. Also das machen die immer noch, finde ich auch super. Also ich habe das total gern. Ich mag diese Brauhaus, also in Köln, diese Brauhauskultur finde ich echt toll. Ja. Du musst halt nur ein ordentliches finden, also weil gibt halt auch echt miese Biere.
Ja, Päffken soll gut sein.
Nee, Päffken ist ein tolles Bier, ja.
Das Essen ist nicht so gut, aber kommt es ja nicht drauf an.
Ja. Und hier Brauhaus Pütz, wo wir dann immer hingegangen sind, war das nächstgelegene zu unserem Hotel. Die schenken Mühlenkölsch aus, was ich unglaublich gern trinke. Ist aber auch ein süßes Bier.
Also. Ja, Mühlen habe ich bislang nur aus der Flasche getrunken, aber das fand ich auch sehr gut.
Es ist auch aus der Flasche gut, stimmt. Ja. Früher waren so zwei, also als ich noch in Köln gelebt habe, galten so 2 Flaschenbiere als wirklich sehr gut. Das war Reisdorf und Mühlen. Und früh war halt immer irgendwie legendär, weil das kennt man halt so. Ne? Frühkölsch ist halt so das, was man mit Köln assoziiert, weil die halt auch das Kölner Stadtwappen im Etikett haben und so.
Ja, ist so mäßig.
Ja.
Mäßig.
Ist halt, und dann frisch vom Fass schmecken die ja eh nochmal. Also dann frisch vom Fass schmeckt eigentlich jedes Kölsch auch gut irgendwie, aber selbst da gibt es dann auch echt große Unterschiede. Und Mühlenkölsch finde ich halt einfach am.
Also bei Päffken haben sie auf jeden Fall noch mit Holzfässern hantiert, was ich auch sehr sympathisch finde.
Ja.
Wobei das ja heutzutage auch, also man sieht das den Fässern leider nicht mehr an, ob es noch richtige Holzfässer sind. Oder also in der Regel hat man mittlerweile mit drin eine Edelstahlblase und das Holz außenrum ist nur noch Deko. Weil es kein Pech mehr gibt. So dass das Pech, was man brauchte, um die Holzfässer von innen zu versiegeln, wird nicht mehr produziert. Es gibt noch 2 Büttner, die Bierfässer machen in Deutschland. Die jeweils noch so ein kleines Kästchen Pech haben, was sie hüten wie in Augapfel und für besondere Kunden. Dann kann man dann hinkommen und sagen, ich hätte gerne mein Fass ausgebessert.
Ja.
Das Pechen war übrigens früher die unangenehmste und schwerste Arbeit. Also die Fässer.
Pechen,
die Fässer neu mit Pech auszukleiden. Weil da machst du erstmal das Feuer richtig heiß und dann wird heiße Luft bzw. Dampf in das Fass reingeleitet. Dann wird das alte Pech drin flüssig und läuft raus und lässt man das raustropfen. Und dann macht man neues Pech flüssig und gießt das rein und dreht dann das Fass und kleidet das damit aus. Und das ist eine genauso unangenehme Tätigkeit, wie es klingt, wenn man also mit heißem Dampf und Pech zu tun hat.
Ja.
Und
woraus besteht Pech? Das ist auch irgendwie Erdöl, ne?
Nee, Pech ist tatsächlich erdölfrei. Das ist aus Vorerdölzeiten. Das hat, ich glaube nämlich, es ist verkohltes Baumharz.
Aha.
Ja.
Auch wieder was die Hörerschaft mal googeln kann.
Genau. Also ich habe ja neulich gelernt, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen Pech und Bitumen gibt. Nee, zwischen Teer und Bitumen. Bitumen ist nämlich...
ich dachte, das wäre alles irgendwie Erdöl.
Es ist alles schwarze Pampe.
Ja, tatsächlich genau,
alles schwarze Pampe. Also Bitumen ist Erdöl. Und zwar Erdöl, das oberflächennah ist und durch Bakterienaktivität zersetzt wurde.
Aha.
Und dann irgendwie so zäh wird.
Mhm.
Kannten die Ägypter schon, haben sie ihre Mumien mit einbalsamiert. Teer ist das, was entsteht, wenn du Kohle verkokst, um daraus Stadtgas zu machen.
Aha.
Dann bleibt nämlich irgendwie so die Suppe übrig. Und wenn man die Suppe zusammenkratzt, dann hat man Teer.
Ah ja.
Und Pech ist aber wohl nochmal was anderes.
Hm.
Ja. Gibt ein ganz tolles Video davon. Michael Jackson, also nicht der Sänger, sondern der Bierautor Michael Jackson, ist durch Europa getourt und hat viel über Bierkultur berichtet und war unter anderem in den 80er Jahren in der Pilsener Urquell-Brauerei als sie noch halt wie früher produziert haben. Und da rollen sie Fässer durch die Gegend, die sind, die müssen irgendwie sowas wie 10.000 oder 20.000 Liter fassen. Auf jeden Fall braucht man 3 Leute, um diese Fässer zu bewegen, wenn sie leer sind. Wenn sie voll sind, bewegt man sie einfach nicht.
Aber wie kriegt man da das Pech rein?
Ganz genau so. Da gibt es Aufnahmen von. Also wow. Auf YouTube kann man sich angucken. Gibt es von Michael Jackson wie heißt es? Wenn man nach Michael Jackson Bier sucht, findet man das. Und da gibt es unter anderem die Folge über Tschechien. Da zeigen sie das, wie diese riesen Fässer, also da könnten wir drin stehen. Ja. Und zwar auch in der Längs- und in der Querrichtung gepicht werden. Haben sie große Rollen, wo sie es drehen und dann kommt auch irgendwie heißer Dampf rein, dann tropft es raus. Also naja, was heißt tropft raus? Es läuft halt so einen dicken Strahl
Schwall.
Raus.
Genau.
Unglaublich. Aber angeblich das erste Bier, das man in die frisch gepichten Fässer gefüllt hat, schmeckte besonders lecker. Und angeblich kommt auch ein Picheln vom Pech.
Ha.
Vom Pichen der Fässer.
Picheln.
Apropos, genau.
Ja, habe ich das Gelbe schon fotografiert eigentlich?
Nee, hast du nicht.
Habe ich nicht?
Hast du nicht.
Ach hey. Tatsächlich. So, mal das Gelbe fotografieren. Ach. Was machst du denn jetzt auf?
Ich glaube, wir machen jetzt mal das Hefeweizen auf. Der weiße Löwe.
Da bin ich jetzt wieder gespannt, weil ja Hefeweizen eigentlich nicht mein Bier ist.
Hefeweizen ist eigentlich nicht dein Bier.
Nee, ist halt Banane, ne?
Also. Ja, mal gucken, ob es bananig ist. Elzacher Löwenbräu. Weil es könnte ja auch nelkig sein.
Ja, könnte, ja.
Also Banane und Nelke sind so die Aromen, die man aus einem Hefeweizen rauskitzeln kann.
Nelke.
Nelke.
Ich überlege gerade, ob Weizenbier das nicht nach Banane geschmeckt hat, nach Nelke geschmeckt hat.
Ja, wir werden es mal. Also auf jeden Fall so ein Gewürzcharakter. Mhm. Kann auch so ein bisschen pimentmäßig sein.
Das schäumt mal wieder.
Das schäumt richtig, aber Hefe schäumt ja gerne mal gut.
Ja, stimmt. Liegt das jetzt am Schaum oder ist es tatsächlich relativ dunkel?
Es ist tatsächlich relativ dunkel. Das hat so eine...
Bernstein.
Ich gucke gerade, ob es ins Rötliche geht, aber ich glaube nicht. Das ist eher so ein dunkles Gelb, so ein Bernsteingelb. Es riecht schon mal deutlich nach Hefeweizen.
Mhm.
Banane. Ich glaube, es hat Nelke.
Ja, echt? Das schmeckt mir. Okay, mein Gehirn spielt mir. Echt, das... Das riecht nach Birne. Das finde ich jetzt wirklich faszinierend.
Nach Birne, du hast recht.
Das ist ja mal, und zwar wirklich sehr stark nach Birne.
Ja.
Oder?
Ja.
Also verblüffend stark nach, ich meine, das ist immer noch Bier, glaube ich.
Ja, das ist kein Zweifel.
Erstaunlich. Boah, ich sag viel zu oft erstaunlich, jetzt fange ich damit schon wieder an. Aber das ist wirklich erstaunlich, also, das riecht nach Birne. Und zwar nur nach Birne.
So nach
reifer, gelber
Williams-Christ-Kompott.
Ne? Ja, genau. Das ist ja unglaublich. Ich habe ja mal ein Eierlikör. Es gibt auf dem Wochenmarkt am Maibachufer gibt es einen Typen, der verkauft Williams-Christ-Eierlikör. Ich weiß ja nicht, ob du auf sowas stehst. Ich gehe auf Eierlikör ab wie irgendwie Frau Kommerzienrat. Und das ist halt Williams-Christ-Eierlikör. Das sind halt 2 geile Sachen in einem. Also, das ist super. Das schmeckt nelkig. Es schmeckt sehr stark nelkig. Das finde ich auch bei Wein immer so toll, diese... Alleine die Diskrepanz zwischen Geruch und Geschmack, die da teilweise dabei ist. Der Birnengeruch ist wirklich irre.
Ja, die Nelke kommt von der Ferulasäure.
Von wem?
Die Ferulasäure.
Ferulasäure.
Ferulasäure, die bei 45 Grad freigesetzt wird. Mhm. Wenn wir beim Maischen sind, verschiedene Temperaturen. Und aus der Ferulasäure macht die Hefe, also die Hefeweizenhefe ist eine spezielle Hefe. Geht nicht mit jeder Bierhefe. Aber die macht aus der Ferula-Säure das Nelkenaroma. Mhm.
Mir ist es ein bisschen zu süß.
Es ist in der Tat ganz schön klebrig, ja.
Klebrig passt sehr gut, ja. Aber halt auch nicht das, was ich als Weizenbier, also wenn du mir das so hinstellen würdest, würde ich auch nicht sagen können, dass es ein Weizen ist. Mhm. Also.
Nee, das finde ich schon relativ typisch. Also die Birne statt der Banane ist schon überraschend.
Ja. Also auch so intensiv, also noch nicht so hintergründig. Hm. Nee, der ganze Hopfen und das Malz und ein wenig Birne, nix, das ist Birne. Irre.
Während das Bananige wahrscheinlich auch das Birnige ein Ester ist, der aus der Glucose entsteht, also dem Zucker, der da drin ist.
Was ist ein Ester?
Ein Ester ist, wenn eine...
Googelt das mal.
Nein, das muss ich jetzt zusammenkriegen, das ist sonst peinlich.
Ach, pappalapapp, peinlich. Wir haben getrunken...
Eine Säure und ein Alkohol. Eine Säure und ein Alkohol zusammen bilden einen Ester. Jawohl. Wir haben im Chemieunterricht damals Ananas gemacht. Aus, ich weiß es noch genau, Buttersäure.
Und Butter, aus Buttersäure Ananas.
Aus Buttersäure Ananas, genau.
Ach, das ist alles so schrecklich.
Ja.
Jetzt müsste man dann eigentlich noch erwähnen, diese Legende, die wahrscheinlich auch keine ist, aus Sägespänen Erdbeerjoghurt, ne? Da gab es irgendwie sowas, das Erdbeeraroma
aus. Wären wir nicht, also ich würde es nicht ausschließen wollen.
Ja. Auch mal vor Jahren mal eine Fernsehdoku war das über Aromen.
Holzminden, die Stadt der Düfte und Aromen?
Das weiß ich nicht mehr, aber die haben halt versucht, in eine Fabrik, also in eine Firma reinzukommen und mal bei denen zu drehen und mit denen zu reden, die Aromen herstellen. Mhm. Und das ging halt nicht. Also das ist irgendwie ein so abgeschottetes Universum. Also die wollen halt nicht, dass allzu viel bekannt wird. Mhm. Das war ganz interessant.
Ja, in Holzminden sitzen wohl 2 der 5 weltgrößten Hersteller von Aromen. Deswegen Holzminden, die Stadt der Düfte und Aromen. Ah, ja. Heißt offiziell so.
Ich finde es schon interessant, dass die halt nicht wollen, dass man hinter deren einfach da reinguckt und fragt, sagen Sie mal, wie ist denn das eigentlich mit der Vanille?
Vanille. Oh, der Vanillequark war so gut.
Der Vanillequark ist geil.
Ja.
Danach willst du auch keinen anderen mehr essen. Also ich habe, seit ich den kenne, habe ich nie wieder Vanillequark irgendwo im Kühlregal mal gekauft. Also wir reden von Lindner Vanillequark. Genau. Wer nicht in Berlin lebt, oder ich glaube in Hamburg gibt es hier auch noch irgendwie.
Die gibt es auch in München.
Und in München auch?
Ja.
Echt? Oh Gott.
Das ist, glaube ich, mittlerweile ein Großstadtphänomen
geworden. Seit die nicht mehr Butterlindner heißen wahrscheinlich, ne? Die haben, irgendwann hießen die auf einmal nicht mehr Butterlindner, sondern Lindner Catering. Aber dieser Vanillequark ist echt die Krönung. Also, verschämt gut.
Also da kommen künstliche Aromen halt auch nicht ran, weil also natürliche Aromen, da hast du halt hunderte von Geschmacksstoffen, die zusammen einen Geschmackseindruck bilden.
Ja.
Und bei künstlichen Aromen, da hast du diese Pilotsubstanz. Und dann vielleicht, wenn du gut bist, noch 2 oder 3 davon, das war's dann. Und dann fehlt einfach die... wie soll man es ausdrücken, die Breite, die Vielfalt, die Tiefe im Geschmack, die dieses Bier hier durchaus hat.
Das ist faszinierend, ja. Aber das Problem mit Aromen ist, dass, also, du kannst ja im Grunde im Supermarkt überhaupt nichts mehr kaufen. Es ist fast nichts mehr zu kaufen, wo nicht irgendwie Aromen reingemischt worden sind. Das finde ich eigentlich sehr schade. Also selbst wenn du so im Bioladen im Kühlregal guckst, selbst da musst du wirklich lesen, was auf der Packung steht. Also,
steht vorne groß ohne Geschmacksverstärker und hinten klein Hefeextrakt.
Hefeextrakt, auch. Genau.
Ja, genau, denkst irgendwie so, was...
Genau, was macht eigentlich der Hefeextrakt da drin? Und warum der Zucker? Ist halt überall Zucker drin. Ne?
Genau, bis man lernt, dass irgendwie Hefe ganz schön viel Glutamat enthält.
Ja. Dass Hefe Glutamat enthält, wusste ich nicht. Ich dachte aber, also ich wusste halt immer, wenn es glutamatfrei ist, ist halt Hefeextrakt drin, weil es dieselben Effekt hat.
Ja. Ja, genau, das liegt daran, dass ein Hefeextrakt
Glutamat drin ist. Ah ja, super.
Ja.
Ja, finde ich halt auch mal so schön, dann so Inhaltsstoffe. Zucker, Fructose, also wo dann einfach irgendwie 7 verschiedene Zuckerarten nochmal separat aufgelistet sind, aber nicht mehr unter Zucker rubrizieren. Das finde ich auch mal echt unverschämt.
Ja. Auch was einmal als Milch verkauft wird heutzutage, ist ja der Hammer.
Wieso?
Na, also die normale Milch, die du bekommst, die länger frische, die ist halt, also die wird einmal in ihre Bestandteile zerlegt und dann wieder zusammengesetzt.
Ach, tatsächlich, so weit gehen die?
Ja, da werden die wässrigen von den öligen Substanzen getrennt, und dann wieder zusammengemischt und dann irgendwie auf 1,5-3,5% nach Bedarf eingestellt.
Ah, ich dachte, die würden, also ich dachte, die würden da hätten irgendeine neue Möglichkeit gefunden, das Zeug irgendwie besser zu pasteurisieren und nochmal zu filtrieren oder so und dadurch die Haltbarkeit hinkriegen.
Ja, das hat, glaube ich, was mit irgendwie eine schonende Pasteurisierung mit Dampffallverfahren, irgendwie so eine Art halbe Haarmilch zu tun.
Wobei ich sowieso, also ich Milch kommt bei mir in einen Kaffee und sonst trinke ich die eigentlich gar nicht. Von daher merke ich das noch nicht mal. Also ich merke tatsächlich keinen Unterschied bei dieser längerfrischen.
Ja, klar.
Das einzig Gute ist, mir geht halt nicht ständig die Milch kaputt, weil ich trinke sehr wenig Milch. Also ich komme zum Liter,
Ich trinke meine Milch hauptsächlich auch in Kaffee und im Grunde genommen ist es egal. Ich meine, ich nehme dann eh das Glas und stelle es in die Mikrowelle und bis es Pling macht und die Milch heiß ist. Und dann ist die Milch auch heiß, dann kann man sie auch voll kurz heiß machen. Aber ich muss ja sagen, ich stehe drauf, wenn man so eine Milch aufmacht und da ist oben so eine Rahmschicht drauf.
Ah, okay, da bin ich fies vor. Das ist also kölscher Ausdruck. Da stehe ich halt nicht so drauf.
Das finde ich cool.
Nee, so Rahmschicht auf Milch finde ich ungeil.
So, wir haben jetzt hier
zwei. Was übrigens so ganz gut funktioniert ist, ich habe irgendwann mal angefangen, so eine Pose zu entwickeln, Kaffee aus Gläsern zu trinken. Mittlerweile mache ich das nur noch und was witzig ist, ist, wenn du einen Kaffee aus dem Glas trinkst, brauchst du kaum noch Milch, weil du viel schneller siehst, wie sich das Zeug da drin verteilt. Also seitdem habe ich praktisch keinen Milchverbrauch mehr. Also ich habe vorher einen Liter, bin ich mit einem Liter vielleicht so 5-6 Tage hingekommen, jetzt komme ich mit einem Liter 2 Wochen aus teilweise. Also mir geht regelmäßig Milch kaputt im Kühlschrank.
Hast du so einen Tropfer?
Ja, ja, das ist tatsächlich, ja genau, das ist tatsächlich so platsch, oh, reicht schon. Mhm. Das ist echt ganz witzig.
Ja, nee, ich trinke dann eher Milch mit 2 Espresso drin. Mhm. Wir sind beim Dunkelbier angekommen.
Bisschen Knülle bin ich ja schon, aber hey.
Das ist, wir sind auch schon, guck mal, wir haben 4 Flaschen noch und 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir geschafft.
Dunkelbier. Dunkelbier hat man früher zu Malzbier gesagt, das war dann für Kinder.
Verstehe.
Gib dem Jungen noch ein Dunkelbier.
Wir fangen mal mit dem Waldhaus an.
Ja. Ah, seifig Waldhaus. Mal gucken, genau.
Genau, mal gucken, ob das Dunkle auch seifig ist.
Immerhin ist es dunkel. Schöner Schaum.
Oh ja. Der ist mal wirklich schön cremig.
So ein Guinness-Schaum fast schon, ja. Ja. Baut halt schneller ab, aber... Seifig. Ne? Also.
Ja. Das ist.
Ist das denn das, was dich stört auch? Oder?
Im Geruch ja, im Geschmack nicht. Das ist auch beim Dunklen nicht so ausgeprägt und unangenehm wie bei den hellen Bieren.
Aber unangenehm fand ich das sowieso nicht.
Okay.
Irgendwie ein bisschen.
Schmeckt ein bisschen röstig, verbrannt und dann leer.
Ja, leer, ja.
Nö, haut mich nicht um.
Nee, so gar nicht. Nö.
Kann nichts.
Nee, aber so richtig. Trotzdem, Foto.
Foto.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, nach den anderen von der...
Also ich meine, es schmeckt nicht unangenehm oder widerlich, aber es schmeckt
einfach... Nee, aber jetzt nicht. Es ist halt nichts, woran man sich erinnert, ne?
Ja. Also bei Dunkelbieren gibt es ja auch die die verschiedensten. Also man kann 100% eines etwas dunkler gerösteten Malz nehmen. Oder man macht einen Pilz und gibt dann Farbebier dazu.
Was dazu?
Farbebier.
Farbebier?
Ja.
Also Farbbier, nur weil genau. Wir in Berlin sind, sagt man Farbebier, oder?
Ich glaube, das heißt so. Das ist ein, also Malz, das sehr, sehr dunkel geröstet ist. Mhm. Wird verwendet, seitdem die sogenannte Patentdarre erfunden wurde.
Patentdarre, auch schön.
Patentdarre, da ist im Prinzip eine rotierende Trommel, die von unten beheizt wird und von oben ist eine Dusche drin. Und dann wird es so heiß gemacht, dass es eigentlich anfangen würde zu brennen.
Ja.
Und dadurch, dass man es beduscht, brennt es nicht. Und dann kann man es irgendwie so richtig dunkel kohlen. Also man hat dann so Malz, das irgendwie eigentlich durch und durch verbrannt ist.
Mhm.
Und davon tut man dann so 1-2% dran und dann hat man Dunkelbier.
Kann aber dann auch schief gehen, ne? Wenn's im Grunde verbrannt ist, kannst du dir da auch einen falschen Geschmack mit reinholen, oder?
Ja, wenn man davon zu viel nimmt, dann schmeckt so ein bisschen früher beim Camping, ja, wenn man so ein Lager voll gemacht hat, dann schmeißt man zum Schluss nochmal so einen dicken, nassen Balken drauf. Und der brennt dann nicht richtig durch,
ja.
Sondern irgendwie fängt an zu glimmen und irgendwann geht das Feuer aus. Und dann hat man so diesen beißenden Rauch.
Fiesen Rauch,
diesen
ja.
Diesen fiesen, beißenden Rauch. So schmeckt das dann, ja.
Okay.
Ja. Kann ich auch nicht ab. Gibt einen Schweizer Bier, wo sie es auf die Spitze getrieben haben. Schwarzer Kristall heißt das.
Mhm.
Das also irgendwie genau diesen Geschmack besonders rausbringt. Und irgendwie, also ich habe die Flasche ausgetrunken, ich habe sie immerhin getrunken. Aber das ist halt so, als würde man auf einem kokelnden Lagerfeuer rumkauen.
Ja,
ist
nicht nee. So angenehm. Bestimmt gibt's Leute, die auch das toll finden. Obwohl.
Ja, mit Sicherheit. Also das, umso mehr ein Bier nach etwas schmeckt, umso mehr Leute wirst du finden, denen es nicht schmeckt.
Ja, klar, ja.
So, ja, also sicher. Gibt viele gute Biere, wo...
Hast du ja auch bei Menschen ist es ja genauso. Je mehr Haltung einer hat, egal in welche Richtung, desto unbeliebter ist er in der...
Genau.
Ja.
Also wenn du ein Bier machen willst, das möglichst vielen Leuten schmeckst, dann landest du halt bei Becks.
Ja. Ja, wahrscheinlich eher Warsteiner sogar, oder?
Wahrscheinlich eher Warsteiner. Das ist auch doch
noch ein bisschen süßer.
Das sympathischere Unternehmen.
Ach echt?
Ja, sie sind in Familienbesitz.
Ach.
Ja.
Ich dachte, das wäre jetzt sowieso alles deutsche Braunbrunnen irgendwie.
Nee. Es ist tatsächlich die größte noch in Familienbesitz befindliche Brauerei in Deutschland.
Schön.
Ja.
Aber auch dann ein Riesen, das ist auch ein Riesending, ne? Wie viel, also weiß nicht, ist es der zweit-, drittgrößte oder was auch immer?
Also, ich weiß nicht, auf jeden Fall unter den Top 10 Marken, die verkauft werden. So mit Oettinger und...
Oettinger wird viel verkauft?
Oettinger, wirst du es nicht glauben.
Oettinger ist doch fieses Bier, oder nicht?
Eines der meistverkauften Biere?
Es ist ewig her, dass ich mal einen Oettinger getrunken habe, aber das war total fies.
Also ich erinnere mich auch noch, dass wir zu Abi-Zeiten Oettinger gekauft haben, weil wir es uns leisten konnten.
Ja, weil damals war das billig, genau. Ja.
Ist immer noch billig. Wir haben dann immer vorher noch einen Kasten anderes Bier geschmeckt, weil nach dem zweiten und dritten
ist halt irgendwann egal.
Merkt man es nicht mehr. Aber tatsächlich, so das, was sie momentan produzieren, wenn du Leuten in Blindstudien irgendwie einen Becks und einen Warsteiner und einen Oettinger hinstellst, dann schmecken die nicht mehr.
Ah oh ja.
Ist halt, die verzichten halt konsequent auf Marketing und wenn du halt keine Fernsehwerbung mehr schaltest, ist dein Bier halt billiger.
Ja, klar. 5,0 Original, ne?
Yes. Genau.
Das aber wirklich mir nicht geschmeckt hat. Also ich glaube, das Export ging gerade noch so. Die anderen, weiß ich, hast du schon mal getrunken?
Es ist nicht. Halt
sowieso Dosenbier. Dosenbier ist eh immer komisch. Also
Dosenbier ist tatsächlich, also bei den amerikanischen Craft Brewern, also den Leuten, die gutes Bier machen, gibt es gerade welche, die wieder auf Dosenbier umsteigen.
Mhm.
Weil wenn du eine gute Dose hast, das Bier halt sehr, sehr gut geschützt ist. Es kommt kein Licht rein.
Ja.
Und Licht plus Hopfen gleich Stinktiergeschmack.
Mhm.
We call it the Beck's Flavor, sagte jemand. Dose hat halt immer das Problem, dass Dose irgendwann nach Dose schmeckt.
Ja.
Wenn du aber die Dose innen ordentlich beschichtet hast, dann schmeckt es nicht nach Dose.
Also keine billige Dose, sodass du dann dein Bier für 80 Cent hast, sondern im Zweifel kostet es dann halt...
Kostet 2-3 Cent mehr, ja. Ist halt irgendwie, also das mit dem Alu ist halt doch dann eine Umweltsauerei, ne?
Ja.
Wohl irgendwie diese ganzen Spezialflaschen, ja, also die geprägten Flaschen.
Eben, das wird wahrscheinlich genauso eine Umweltsauerei.
Genauso eine Umweltsauerei. Oder? Wenn du eine Standardflasche hast, dann wird die halt irgendwie lokal wieder recycelt, dann ist gut. Auch wenn das prima weiter transportiert wird, aber irgendwie Spezialflaschen, die werden dann halt durch die ganze Republik gekarrt.
Und haben wir hier eigentlich Standardflaschen? Also jetzt die Braumanufaktur mit dem Bügelverschluss?
Das sind alles Standardflaschen, die wir hier auf dem Tisch. Okay. Das sind keine. Bei der weiß ich es nicht. Wir haben hier diese. Die und die, die habe ich aber auch schon mal woanders gesehen. Mhm. So, das hier ist eine ganz normale.
Klar, das ist eine normale Bierflasche.
Ja. Genau, NRW-Flasche heißen die.
NRW-Flasche, schön.
Das hier ist eine Vichy-Flasche, die kleinen 033er. Da weiß ich den Namen nicht, ist auch eine Standardflasche, Standardbügelflasche.
Das letzte Braumanufaktur in Dunkel. Oh, wieder ein ganz toller Geruch. Die haben es drauf. Ich glaube, da fahren wir echt mal hin.
Die fahren wir besuchen.
Vor allen Dingen Kasten mitnehmen dann auch super. Also wirklich toll. Toll, toll, toll.
Auch wieder sehr getreidig bis brotig.
Ja, brotig vor allen Dingen. Mhm.
Ein Hauch Lakritz.
Okay, ja. Oh ja. Mhm. Wenn man es weiß, ne? Mhm. Stairway to Heaven rückwärts. Wenn man es weiß, ist es sogar nicht nur ein Hauch Lakritz. Ich würde von einem dunklen Bier nicht so einen feinen Geschmack erwarten. Also ich finde, es schmeckt sehr fein, sehr elegant.
Es gibt
tatsächlich. Und dieser Nachgeschmack. Das ist tatsächlich Brot. Der Nachgeschmack ist Brot. Wow.
Brot so leicht angeröstet, leicht getrüstet.
Genau. Und das als Nachgeschmack, das ist ja ein Geschenk. Toll.
Ach, schönes Bier.
Ja. Also auch, das klingt jetzt fast wie Werbung, aber so, das ist der ganze Hersteller überzeugt.
Ja.
So, kannst halt blind kaufen. Ich mag das ja, wenn man einfach weiß, okay, davon ist alles irgendwie, von denen schmecken alle Biere. Ist halt scheißegal, welches du kriegst, nimm's.
Die machen ja auch eine Weiße, weil sie nicht in Berlin sitzen, sondern in Potsdam nennen sie sie Potsdamer Weiße, weil in Berliner Weiße dürften sie nicht. Wird ohne Brettanomyces produziert, ist aber auch sehr lecker.
Also Brettanomyces war was nochmal?
Das ist diese spezielle Hefe, die findet man auch bei manchen Weinen. Wächst in der Regel in Holzfässern.
Na klar, ja.
Kennst du bestimmt.
Ja, also bei der Spontanvergärung gibt's, also bei spontan vergorenen Weinen gibt's einen charakteristischen Geruch, den man als Brett bezeichnet, und der kommt vermutlich dann daher.
Genau.
Also es ist so nach
Pferdedecke.
Pferdedecke, ich nenne es immer Autowerkstatt.
Okay.
Also Bremsstaub, Altöl irgendwie.
Gehört eigentlich in die Berliner Weiße rein, sie machen es ohne, ist aber trotzdem ein sehr lecker, säuerlich, erfrischend.
Haben wir eigentlich schon mal eine Weiße von dir? Habe ich noch gar nicht getrunken, ne? Hast du eine?
Wollen wir
du schuldest mir sowieso noch welche.
Wollen wir zum krönenden Abschluss? Also ich habe keine aktuell selber produzierte hier. Aber vielleicht machen wir noch eine Flasche Berliner Weiße aus dem VEB Getränkekombinat Berlin auf.
Meinst du, die ist noch genießbar?
Die ist auf jeden Fall noch genießbar. Ich habe die schon getrunken.
Warum ist die noch genießbar?
Weil der pH-Wert so niedrig ist, dass da nichts drin lebt.
Wahnsinn. Berliner Weißer Export. 56 Pfennige.
Genau.
Also 0,56 Mark.
Genau. Und hergestellt nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot, sondern nach TGL 7764.
Das ist
die ostdeutsche Biernorm gewesen.
Ah ja. Geil. Wo hast du die gefunden? Also du hast davon auch direkt mehr gefunden als
auf eBay habe ich die eingesammelt und immer mal. Also die Berliner Weiße, die ich mache, da habe ich so eine alte Flasche aufgemacht und aus dem Bodensatz die Brett rekonstruiert, mit der sie damals gearbeitet haben. Ich finde, die machen wir noch auf.
Wenn du das findest, dann machen wir die noch auf.
Genau. Allerdings nehmen wir die Flasche, das ist dieselbe Flasche. Ja. Die gab es im Pärchen, weil der Typ, der sie verkauft hat, hat halt von einer von den beiden Flaschen das Etikett abgelöst und das Etikett extra an Etikettensammler verkauft.
Aha.
Und dann nochmal zwei volle Flaschen, aber nur eine etikettiert, an die Biersammler verkauft.
Clever.
Zum coolen Abschluss trinken wir die noch.
Okay. Ach schade, ich würde ja gerne mal deine Weise probieren.
Die habe ich nicht da. Aber merk dir den Geschmack, weil meins sind dieselben Brett.
Aha.
Selbe Sorte Brett.
Ich vermute mal, dass ich noch nie eine Berliner Weiße getrunken habe. Also es gibt halt, hatte ich ja schon mal erzählt, ne, dass bei meinem Vater im Keller, bei den Eltern im Keller, da liegt noch eine Flasche Berliner Weiße und die ist aus den 80ern. Die ist eine Schultheiß.
Ja. Oh, ein Schatz hüte sie, die ist echt noch trinkbar, ja.
Ich muss mal, wenn ich mal nicht mit dem Flugzeug unterwegs bin, bringe ich die mal mit. Mhm. Ja, super Bier.
Ist lecker. Also,
gerade dieses, das Rauchige dabei. Aber wie man das, ich bin wirklich fasziniert davon, wie man das, obwohl es rauchig ist, röstbrotig, lakritzig, trotzdem elegant hinbekommt. Also, das ist jetzt halt nicht so, das ist halt nicht so ein kerniges Jungsbier irgendwie, sondern es ist sehr ausgewogen.
Rauchig würde ich übrigens nicht mal sagen.
Nee?
Weil rauchig schmeckt rauchig.
Rauchig schmeckt rauchig?
Rauchig schmeckt rauchig. Das wirst du schmecken.
Okay.
Wir können ja beim nächsten Mal einen Special fränkische Biere machen.
Meinetwegen.
Weil, ein dunkles Bier ähnlicher Qualität zu bekommen, muss man tatsächlich bis zu den Franken reisen von hier aus.
Mhm.
Und da gibt's dann aber viel. Auch also dieses charakteristische Brotige, das haben die sehr gut raus.
Ja. Ja, und stimmt, das ist nicht rauchig, das ist brotig.
Ja.
Und zwar umso, im leeren Glas riechst du das Brot auch ganz, ganz stark.
Mhm.
Ach, toll. Foto. Himmel. Super, wenn der Alkohol so langsam einsetzt und man so den Faden verliert.
So.
Gib mal hier Flasche.
Ich gebe mal die Flasche.
In der Hoffnung, dass das scharf ist. Scharf genug.
Mich hat ja neulich jemand gefragt, ob ich schon mal ein Chili-Bier gemacht habe.
Chili-Bier? Kann das, ich meine, so alt, also um's mal gemacht zu haben, weil man es kann, okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schmeckt.
Chili? Das geht mir auch so.
Chili? Nee. Also, ich weiß, man müsste halt mal ein bisschen mit Chili experimentieren, vielleicht vorher, bis man Chili findet, das fruchtig schmeckt. Fruchtiges Chili könnte im Bier wiederum ganz gut funktionieren, aber was man normalerweise so kennt, ist ja eher so. Ja, Chili halt so mit so einem
scharf
und ja Chili Geschmack halt. Der ist doch sehr eindeutig. Den sehe ich im Bier, sehe ich den eigentlich nicht. Und nur weil diese ganzen Schokoladen-Heinzis Chili-Schokolade machen, heißt es ja noch lange nicht, dass die Bier-Heinzis Chili-Bier machen müssen. Bier-Heinzi. Ich mache einen Bierladen auf, den nenne ich Bier-Heinzi.
Bier-Heinz, ja.
Bier-Heinz, genau. Ach Gott, noch zwei Flaschen. Es nimmt kein Ende.
Wir haben hier noch zwei.
Genau.
Wieder aus dem Hause Waldhaus.
Mhm.
Erstmal das IPA.
Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch seifig kommt.
Ja, ob das irgendwie, welcher Bestandteil des Prozesses ist es, der dafür sorgt, dass es so schmeckt.
India Pale Ale.
Ein India Pale Ale. Ein helles, obergieriges Bier mit starker Hopfung.
Ah, ich erinnere mich, das war, genau, das hat sehr extrem geschmeckt beim letzten Mal, das Pale Ale. Ein bisschen ins Rötliche, ne?
Mhm, ganz leicht.
Oh ja, das man riecht schon das, ein Hopfenbad.
Mhm.
Boah. Und das Seifige im Hintergrund.
Das Seifige im Hintergrund, das haben sie offensichtlich in allen Bieren.
Interessant, ne? Das ist deren Markenzeichen irgendwie. Nehmen die immer denselben Hopfen?
Nee, es ist, ich weiß nicht, was es ist. Es könnte irgendwas sein, was sie in ihrem Keller sich eingefangen haben.
Aha. Im Sinne von, hüpft halt in jeden Tank.
Ja. Wohnt in Ventilen.
Mhm. Also ich finde es nach wie vor nicht unangenehm, aber bemerkenswert.
Ich finde, bei denen ist auch in der Nase. Also da ist halt irgendwie dieser, der Hopfen, das Litschi, das Fruchtige.
Mhm.
Kommt nicht an das Sierra Nevada vom letzten Mal ran?
Ich finde, es ist ein bisschen...
Es ist unausgewogen.
Genau, unbalanciert, wollte ich sagen. Hm. Genau. Hm.
Ganz schön süß.
Hm. Süß und hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Ja. Hm. Nee, wir werden keine Freunde.
Nee, nee. Schade. Ja, nee.
Mhm.
Nicht.
Ich fotografiere dich trotzdem. Hm. Na. So. Das letzte. Das letzte vor der Weißen. Was gibt's jetzt? Das letzte
vor der Weißen. Ein Doppelbock.
Kannst du mir eigentlich jetzt schon wieder erklären, was der Doppelbock ist? Also gut, hat mehr Alkohol.
Genau. Also wir hatten das ja mit der Stammwürze. Normal wäre 12 Grad Plato. Ein Bock liegt dann bei so 14 bis 15 Grad Plato. Und es schäumt schon wieder. Gasching, schnell eingießen. Heller Bock, okay.
Und stimmt, Bock ist immer dunkel sonst, ne?
Nee, nicht immer. Also Bock gibt es in hell und dunkel.
Mhm.
Macht man gerne mal ein bisschen dunkel, aber ein Maibock zum Beispiel muss hell sein.
Warum heißt es Maibock?
Weil man den im Mai trinkt.
Okay.
Ist üblicherweise ein heller Bock, der relativ stark gehopft ist, wo man also so irgendwie hopfige Aromen drin hat.
Welchen Sinn hat es, ein Bockbier zu machen?
Stärker.
Wird okay.
Schneller von betrunken.
Das ist der einzige Grund. Also nicht haltbarer, um es in überseeischen Kolonien zu verbringen oder so.
Haltbarer ist es tatsächlich auch. Also es gibt die Theorie, dass bestimmte Sorten Bock deswegen gebraut und getrunken wurden, weil die Mönche in der Fastenzeit zwar nichts essen durften, aber Bier trinken.
Mhm.
Und so ein Doppelbock ist schon ganz schön energiehaltig. Also wenn man den Tag nichts anderes trinkt. Also erstens ist es einfacher zu ertragen, dass es gerade dunkel ist und nichts zu essen hat, wenn man betrunken ist.
Ja.
Und zweitens hat es dann doch noch genug Zucker, als dass man irgendwie die 4 Wochen überlebt.
Sind eigentlich die ganzen Mönche, also diese ganzen Klosterbrauereien, trinken die das wirklich alle selbst? Und die müssen doch eigentlich den ganzen Tag irgendwie einen im Tee haben dann, oder nicht?
Also ich glaube, vor 200 oder 300 Jahren hatten alle die ganze Zeit einen im Tee.
Alle im Sinne von alle.
Also alle nicht nur im Sinne von alle inklusive der Kinder, ja.
Okay.
Ja, das war so üblich. Die Geschichte erzählt, dass also tatsächlich irgendwann jemand mit einem Fass Bier zum Papst gereist ist. Und dieses Fass Bier ist unterwegs schlecht geworden. Dann kam er also zum Papst und meinte irgendwie, du, unsere Mönche während der Fastenzeit, die wollen irgendwie, also guck mal, das hier trinken. Hat davon gekostet und fand es irgendwie furchtbar und ist ausgespuckt und meinte, okay, wenn die das freiwillig trinken wollen, ja, irgendwie so
ja, ja.
Selbstkasteiung und so, finden
genau, gut. Genau, ist eine Prüfung.
Ja.
Der Herr hat das Bier gesäuert.
Dürfen sie machen.
Aber warum waren denn alle besoffen? Haben die, ja gut, das Wasser war ja, aber warum haben die nicht einfach Wasser getrunken? Konnten?
Ja, da gibt's auch eine Theorie zu. Und zwar gibt's die Theorie, also es gibt ja immer das Gerücht, dass die Asiaten keinen Alkohol vertragen.
Ja.
Was darauf zurückgeführt wird, dass sie halt nicht so viel davon getrunken haben. Was darauf zurückgeführt wird, dass sie halt vor 2000 Jahren schon auf den Trichter gekommen sind, dass man Wasser auch einfach abkochen kann. Das ist keimfrei.
Ja.
Und das hat sich halt hier nicht so schnell rumgesprochen. Das hat bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis dieser Zusammenhang klar war zwischen Wasser kochen und
Wasser gekocht wird.
Ja, und dann ist es halt konserviert. Hinterher ist Alkohol drin, es ist Hopfen drin.
Ja.
Und das wird halt nicht so schnell schlecht. Man hat also Flüssigkeit, die man aufheben kann.
Mhm. Mhm.
Ja.
Das wäre mal interessant jetzt irgendwie, aber wie will man es rausfinden? Aber zu gucken, ob Alkohol, das ständige Bezechtsein, kulturgeschichtliche Auswirkungen hatte auch. Also haben wir vielleicht deswegen mehr Kriege geführt? Haben wir deswegen, keine Ahnung, das Schwarzpulver erfunden oder irgendwie so ein, weißt du, das fände ich mal total interessant, wenn man sowas mal ermitteln könnte.
Ja, also es gibt ja auch die Theorie, dass früher, als man noch keinen Hopfen ins Bier getan hatte, sondern Grut, also eine Kräutermischung, dass eins dieser Kräuter so leicht psychedelisch war.
Das ist so ein Absinth-Bier.
Ja, und dass die, also dieser germanische Berserker,
ja,
auf übermäßigen Genuss dieses Bieres zurückzuführen ist.
Naja, ich meine, Alkohol ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was nicht aggressiv macht.
Ja, darum, aber wenn man...
Finde ich irgendwie ist ganz interessant, wenn alle besoffen waren, vielleicht wäre der 30-jährige Krieg so nicht möglich gewesen, wenn die nicht ständig blau gewesen wären. Also
ja,
einfach jetzt als steile These irgendwie.
Finde ich spannend, ja. Der hat das nicht. Der riecht nicht danach.
Das ist nicht seifig, das stimmt. Und es riecht sofort frisch. Im Gegensatz zu den anderen.
Irgendwas machen sie bei dem Doppelbock anders. Es riecht ein bisschen spritig, also man riecht den Alkohol ganz leicht durch.
Ja. Es schmeckt nicht schön. Das schmeckt mir zu glatt.
Ja, nee. Schmeckt alkoholisch.
Ja. Schmeckt alkoholisch und ich finde das Mundgefühl wiederum seifig.
Ja,
also
ja,
so
ja.
Flutschig. So.
Nee, ist kein angenehmes Getränk.
Nee. Tja.
Tja.
Was für eine Enttäuschung. Aber wir haben ja noch von der Braumanufaktur den Schmerz mit.
Den Schmerz mit Braumanufaktur betäuben.
Interessant finde ich übrigens, dass bei einigen dieser Flaschen, die nämlich ein ovales Etikett haben, an meinem iPhone, an der Kamera, die Gesichtserkennung anfängt, rumzupingen.
Oh. Zu gucken, wo sind die Augen?
Wer ist das? Wer ist das? Genau. Ach so, wo? Hier.
Genau. Dann bleibt die weiße.
Aus der. Und du meinst, das ist echt noch genießbar?
Das ist noch trinkbar. Das ist vor allen Dingen, also.
Von wann war das?
Naja, es stand VEB drauf.
Es ja, muss gut,
89 sein.
Ja, stimmt.
Wenn es nicht älter ist. Aber es ist...
gab es 90 keine VEB mehr? Nee, ne?
Die sind sofort aufgelöst. Nee, doch Anfang 90 gab es den noch.
Also selbst wenn es Anfang 90
war, ist
das
Anfang
Zeug halt
ja, 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 ja.
23 Jahre alt.
Und es ist eine gut erhaltene Flasche. Also das Problem, das ich bei anderen Flaschen hatte, wo ich schon gekostet habe, ist, dass man den Rost von dem verrostenden Kronkorken durchschmeckt.
Ah.
Und der hier ist einfach noch völlig in Ordnung.
Mhm.
So, also das dürfte ein makelloses Bier sein. Es zischt sogar noch beim Öffnen. Das ist
erstaunlich. Sagt er, als er an der Flasche roch.
Guck dir dieses schöne Bier an.
Hm, so viel hast du dir von keinem anderen Bier eingeschüttet übrigens.
Ja, ich weiß.
Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben eine ernsthafte Berliner Weiße getrunken habe. Also klar, dieses Zeug mit Waldmeister drin dann, nicht? Aber das,
ja, das zählt alles nicht.
Nee, das hat auch nicht geschmeckt. Eine Weiße war ein Sauerbier, oder?
Ja.
Ach, das ist dann so wie das Saure, was wir aus Belgien hatten, letztes Mal? Okay.
Es geht in die Richtung, ja. So.
Bodensatz drin irgendwie?
Den Bodensatz lasse ich mal drin,
okay.
Den muss man nicht mit trinken.
Ich bin gespannt. Das ist jetzt also mindestens 20 Jahre alt, dieses Bier. Es ist trüb. Muss es das?
Ja.
Weiße ist trüb, immer?
Ja. Flaschengärung.
Der Schau... Oh. Das ist mein Geruch.
Ne?
Alter, der Schaum ist auch toll, total fein. Boah. Irgendwas riecht fies. Also, irgendwas riecht nach Fuß, aber.
Ja, das ist die Brettanomyces.
Ach, okay, ja. Das heißt, das ist gut.
Das muss so, ja.
Ich meine, das ist über 20 Jahre, das ist ein über 20 Jahre altes Bier und es riecht frisch. Es riecht so, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Das habe ich auch noch nie gehabt bei einem Bier. Das ist interessant.
Oh, der Geschmack ist aber schon so ein bisschen...
Ich finde, es hat auch ein bisschen Geruch nach Banane.
Es ist schon für fortgeschritten. Es ist ganz schön sauer.
Ja, ich guck mal. Wow. Oh. Es ist sauer und es hat so ein... Was ist denn dieser frittenbudige Geschmack? Da,
ich weiß, was du meinst.
Also die erste Assoziation war Frittenbude.
Frittenbude?
Das wird auch nicht mein, das wird nicht mein Lieblingsbier. Und das hat damals schon so geschmeckt oder gärt und arbeitet das noch weiter? Das ist mit Sicherheit gealtert.
Es hat was Unangenehmes, auf jeden Fall. Es hat die 23 Jahre nicht schadlos überstanden.
Ah. Es ist fies. Aber es riecht gut. Was ist denn das für ein komischer Beigeschmack? Was ist das, was ich frittenbudig nenne? Also es schmeckt so wie der Geruch, wenn man in eine olle Frittenbude, also eine alte Frittenbude kommt. Ganz witzig. Wenn jetzt so ein bisschen offen ist und vor sich hin oxidiert, dann kommt der Geruch auch nicht mehr so schön. Wie würde es schmecken, wenn es nicht altersschwach wäre?
Wir müssen mal eins von meinen probieren. säuerlich,
ja.
Fruchtig, aber in so Richtung Zitrusfrüchte. Mhm.
Das kann man da, man schmeckt noch, dass es in Richtung Zitrusfrüchte mal gegangen sein muss.
Mhm.
Also,
so also tatsächlich ist es das erste in dem Alter, wo ich sagen muss, es hat irgendwie, ist nachgelassen, nicht mehr trinkbar. Ich habe irgendwie eine Flasche, was ist das, war es Landré oder war es, ich gucke einfach nach. Scheiße, ich bin hier rum.
Das ist das Mikrofon, ach so. Mhm.
Landré. Das war eine Flasche Landré, die ich getrunken habe. Und die war gut. Das war 1A.
Das hier, war das?
Die war aus den 70ern.
Wow. Oh, ui.
Käsig, jetzt habe ich es.
Käsig. Ja, käsig.
Das ist oxidierter Hopfen.
Käsig ist oxidierter Hopfen, okay. Aber käsig, ja, das trifft's. Schade.
Ja, in der Tat.
Aber Versuch was wert.
Genau.
Da sind wir fertig, ne?
Wir sind durch.
Krass. Dann schalten wir jetzt langsam mal aus und trinken die Reste.
Genau.
Prügeln uns um die Braumanufaktur.
Genau.
Und,
liebe Hörer, wenn ihr Bier zum Verkosten habt,
schickt's uns.
Genau.
Holgi hat ja so ein Postfach. Genau. Eine Flasche reicht. und ich danke fürs Gespräch, Andreas.
War mir ein Vergnügen.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.